Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 72. Episode mit Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, und mir Jan. Und ich bin habe ich schon lange nicht mehr von erzählt, oder? Die Woche dann doch wieder leicht bis mittelschwer gestresst, weil die Computex, auch wenn ich nicht vor Ort, sondern zu Hause geblieben bin im schönen Berlin, es war eine Menge los, eine Menge vorzubereiten. Letzte Woche habe ich noch gesagt, irgendwie ist alles sehr zögerlich und dann brach es über uns hinein, so ab Freitagnachmittag mit Embargo-Fall Sonntag in der Nacht zu Montag. Es gab viel, viel zu tun und auch noch nachzuarbeiten. Und was es zu tun gab auf die wesentlichen Ankündigungen, da wollen wir diese Woche gucken und dann auch mal ein Resümee ziehen, ne? Hier, Fabian, was wir letzte Woche vermutet haben.
Wir haben uns ja weit aus dem Fenster gelehnt und dann habe ich ja am Sonntag auch nochmal die Community aufgefordert, sich weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, und wir gucken mal, wer sich sicherer aus dem Fenster gelehnt hat. Worüber wollen wir sprechen? Ja, wir greifen uns die drei großen raus. Über die Neuankündigung von Nvidia, über die Neuankündigung von AMD und über die Neuankündigung von Intel zur Computex 2024 in Taipei. Jeweils vorgetragen von den CEOs, nämlich von Jensen Huang, von Lisa Su und von Pat Gelsinger. Fangen wir an mit Nvidia. Da haben wir beide, Fabian,
sind wir dann schnell fertig.
ich zitiere nochmal Volker, der hat im Vorfeld intern gesagt, da passiert gar nichts. Und wir beide haben ja auch gesagt, also RTX 5000, da wird kein Wort drüber verloren werden. Aber die Community hat das anders gesehen.
Ja, wir hatten ja in der Sonntagsfrage die Fragestellung, die Umfrage, die auch im Podcast schon ein paar Tage vorher drin war. Von wegen, mit welchen Produkten rechnet ihr oder rechnest du zur Computex 2024? Und dann viele Kategorien angegeben, immer mit, es kommt ein Teaser dazu oder es kommt eine tatsächliche vollständige Ankündigung. Und bei Nvidia hatte ich da nur Nvidia Blackwell aufgeführt.
Und da also haben wir tatsächlich GeForce RTX 5000.
GeForce RTX 5000, genau. Also nicht die HPC, AI, Krimskrams, Datencenter Sachen.
Ja.
Das will ja niemand haben. Sondern GeForce RTX 5000. Und da haben 50,7% gesagt, der Teilnehmer dieser Umfrage, es waren jetzt nicht so furchtbar viele in dem Fall, ja, sie rechnen mit einem Teaser zu GeForce RTX 5000 und 21% haben sogar gesagt, es kommt eine komplette Ankündigung.
Und wir haben gesagt, da kommt gar nichts.
Ja, das haben wir im Vorfeld schon gesagt, dafür ist es zu früh, da erwarten wir nichts. Und da hatten wir in dem Fall dann mal recht.
Ja, in dem Fall hatten wir recht, aber wir wollen hier nicht besserwisserisch rüberkommen und werden dieses Kartenhaus gleich auch wieder einreißen. Aber ja, Jensen hat nichts erzählt zu RTX 5000 in seiner Keynote. Es ging, das war ja unsere Vermutung, schon auch so Richtung AI-Ökosystem und da kam eine ganze Menge in Bezug auf Gaming. Nämlich Nvidia hat neue SDKs und APIs angekündigt mit dem RTX AI Toolkit und dem Nvidia AI Inference Management SDK. In a nutshell, Fabian, letztendlich sieht man auch da wieder, Nvidia hat das Geld und die Manpower und aber auch die Ideen, um dieses Thema AI nicht nur im professionellen Bereich, sondern wie ja zuletzt auch schon mit dieser Avatar Cloud Engine wiederholt gezeigt, auch auf Spiele, im Spielesegment wahnsinnig schnell.
Ja, die Vision, die Jensen da immer wieder gerne nennt, ist ja, hinter jedem NPC in einem Spiel sitzt dann halt ein, nicht mal vielleicht Large Language Model, sondern so ein Small Language Model, das konkret darauf trainiert ist, halt eben interaktive und interessante und dynamische Antworten zu geben, wenn es vom Spieler angesprochen wird. Klingt in der Theorie natürlich sehr interessant. Wenn man ein bisschen weiter drüber nachdenkt, sieht man auch schon, welche Herausforderungen dahinter stecken. Wenn da dann halt wieder irgendein Blödsinn erzählt wird, gut, ist vielleicht nicht so schlimm, wie wenn sich jemand zur Europawahl über ChatGPT informiert und da Blödsinn bei rumkommt, aber will man natürlich trotzdem nicht haben, das muss also alles wieder genau passen, da muss dann also eine Integration da sein, damit dieses Small Language Model mit Software, also Spiel und Hardware zusammenarbeiten kann, damit das Ganze effizient passiert. Und da ist Nvidia jetzt dran, das halt eben per Toolkit, per Software Development Kit, per API zu erlauben, dass diese Spiele direkt auf die Tensor Cores zugreifen können, um da die NPCs drüber laufen lassen zu können, deren KI.
Ja, und dieses RTX AI Toolkit und das NVIDIA AI Inference Management SDK, das ist jetzt nicht zwangsweise, da hatte ich auch noch NVIDIA, ich hatte vorab dann Freitag noch einen Call mit NVIDIA, hatte da auch nochmal explizit nachgefragt, also es ist jetzt nichts, was nur auf RTX-Grafikkarten laufen soll, es ist natürlich optimiert darauf, das heißt, wenn ja ein Spiel, was diese Plattform nutzt, erkennt, dass eine GeForce RTX mit Tensor Cores drin ist, dann kann das Spiel möglicherweise Dinge lokal berechnen, die es auf einem anderen System, wo nur eine GPU und eine AI-Einheiten drin steckt, wo dann letztendlich wieder der Gang in die Cloud gegangen werden muss. Aber das ist jetzt das, was NVIDIA den Entwicklern auch wieder in die Hand geben will. Genau diese Tools zu sagen, okay, lieber Entwickler, du musst dir darüber keine Gedanken machen. Wir haben für dich hier eine tolle Lösung aus dem GeForce-Universum. Ja, das läuft auch mit einer Intel-Grafikkarte, mit einer AMD-Grafikkarte, aber wir sorgen dafür, dass wir für dich gucken, was kann der PC, was kann lokal berechnet werden, was muss in die Cloud gehen und du musst dir darüber keine Gedanken machen. Witzig finde ich, dass sie diese Avatar Cloud Engine, also diese AI-NPCs, mit denen man sich unterhalten kann, ja, die heißen ja Avatar Cloud Engine, aber ein paar Monate nach der initialen Vorstellung hat sich das Thema Cloud da auch potenziell schon wieder erledigt, weil NVIDIA halt plant, dass sowas halt, was du ja gerade schon gesagt hast, auch lokal berechnet werden kann.
Wobei natürlich immer ein Fragezeichen hintersteht, denn jetzt habe ich ja eben schon gesagt, es soll ein Small Language Model werden und ja, dann spricht NVIDIA davon, dass der Speicherverbrauch von 17 GB VRAM auf 5 GB VRAM fällt. Aber 5 GB VRAM sind 5 GB VRAM und wir wissen ja, wie es auf NVIDIA-Grafikkarten gerade in der Mittelklasse mit dem Speicherausbau gestellt ist. Ja. Jetzt sagen sie hier, es läuft ab einer GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Wie viel Gigabyte VRAM hat die?
6, glaube ich.
6 Gigabyte? Da bleibt also noch 1 Gigabyte für das Spiel. Ja, das wird aber ein tolles Spiel mit den AI-NPCs dann.
Da hast du noch einen guten Punkt angesprochen, weil auch noch ein Bestandteil dieses RTX AI Toolkits ist es wohl, den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, nicht mehr per se auf Large Language Models zurückgreifen zu müssen, die ja irgendwie alles können, aber dann vielleicht auch alles nicht ganz so dolle, sondern auch Small Language Models, also ja kleinere AI-Modelle mit einem viel krasseren Fokus oder viel spezielleren Fokus zu nutzen. Was, wie du schon gesagt hast, den VRAM-Verbrauch wenigstens auf den einstelligen Bereich herabbricht.
Ja, es soll halt auch die Leistung erhöhen. Dass
die Rechenpower,
also,
genau.
Aber, also ich meine, diese 5 Gigabyte, okay, sind vielleicht eher managebar als diese 17 Gigabyte. Aber wenn man jetzt mal von WQHD, UHD ausgeht, dann gibt es halt im NVIDIA-Portfolio exakt eine Grafikkarte, die diese 5 Gigabyte dauerhaft ohne Probleme, ohne Einschränkungen unterbekommen könnte. Ja. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Aber vielleicht kündigt sich damit auch der riesige VRAM-Sprung bei GeForce RTX 5000 an. Ich glaube es nicht, ich befürchte es nicht.
Ja, es ist auch wirklich noch alles Zukunftsmusik. Ich denke auch nicht, dass wir da die nächsten Monate und möglicherweise auch nicht schon nächstes Jahr irgendwas sehen werden.
Glaube ich auch noch nicht.
Denn egal, wie einfach diese Tools es dann machen werden, und ich bin jetzt kein Entwickler, ich habe die Tools nicht gesehen, ich weiß es nicht, steckt da, glaube ich, immer noch eine ganze Menge Aufwand hinter. In die gleiche Richtung geht ja aber auch, und da soll eben auch ein Small Language Model oder sollen auch Small Language Models zum Einsatz kommen, dieser Realität gewordene April-Scherz von NVIDIA. Die hatten ja im Vorfeld einen Tweet von 2017 nochmal hochgeholt und O-Ton war, glaube ich, The Future is Never Far Away oder so. Der April-Scherz war ja irgendwie dieser G-Assist, ne, der für einen, also man kann den Ego-Shooter-Gaming-PC verlassen und der ballert sich dann dadurch Counter-Strike.
Ohne, steckst du einen USB-Stick rein und das ist quasi ein Hack. Ja.
In Form einer GeForce GTX damals noch, FE. Und da hatten dann ja auch wieder einige gemutmaßt. Jetzt, nur weil NVIDIA diesen Satz gepostet hat, kommt RTX 5090 zur Computex, ohne sich da nochmal anzugucken, was da eigentlich retweetet wurde.
Kann man aber ja auch. Also das Ding ist ja, wenn du Twitter als Nicht-Twitter-Account-Besitzer verwendest.
Ja, stimmt.
Du siehst ja ein
Da hast du natürlich recht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben jetzt G-Assist also den NVIDIA Gaming Assistant als Projekt angekündigt. Das ist auch noch nichts, was spruchreif ist, aber letztendlich wollen sie da das, was Microsoft gezeigt hat mit dem Copilot Plus in Minecraft, wollen sie umsetzen auf, ich sag mal, GeForce Nvidia-App-Overlay-Ebene, wie sie dann in Zukunft heißen wird, nicht mehr GeForce Experience, sondern Nvidia-App. Und ja, dass dann im Spiel der Spieler Hilfestellungen bekommt durch diesen G-Assist, basierend eben wieder auf generativer AI, aber auf einem Small Language Model, was der Entwickler möglicherweise zusammen mit irgendwelchen Wikis aus der Community füttern kann. Und ja, der Assistant erkennt dann, was auf dem Bildschirm stattfindet, was da dargestellt wird, vielleicht wo der Spieler gerade steckt, in welchem Level, und gibt ihm dann Hinweise und Tipps. Das hatte ja Microsoft mit dem Copilot Plus gezeigt und da aber auch wieder quasi basierend auf GPT-4o, also einem Large Language Model, was dann auch in der Cloud laufen muss und irgendwie wieder auch alles kennt und potenziell natürlich auch jedes Spiel. Und Nvidia hat da jetzt erstmal probiert, die Nische zu finden, indem sie gesagt haben, der G-Assist, der macht das halt, der kennt nicht alles, sondern der wird spielespezifisch umgesetzt und dafür ist er dann der perfekte Assistent.
Aber wenn der auch nochmal 5 GB brauchen, braucht dann ist auch die 5090 nicht mehr sicher zusammen mit dem Charakteren. Also es ist ja auch hier wieder die Möglichkeit, das über die Cloud zu machen. Inwiefern das dann erstmal gang und gäbe sein wird oder da wirklich noch was tun wird, was die Hardware angeht, oder ob das überhaupt noch 3 Jahre dauert, bis das erste Spiel damit auf den Markt kommt, wissen wir nicht. Ich meine, wenn man sich ungefähr eventuell als Vergleich heranziehen könnte, wie schnell denn am Anfang die Verbreitung von Raytracing war, als sie das vorgestellt haben. Das hat ja auch 2 Jahre gedauert, bis das dann irgendwie mal in einer Handvoll Spiele gut funktioniert hat. Also.
Aber Nvidia macht's, hat anscheinend da auch schon Toolkits in der Hinterhand, SDKs, und ja, ist da drauf und dran, auch letztendlich auch durch Hilfestellung, die ein Entwickler dann auch gerne annimmt, wahrscheinlich wieder einige Projekte für sich gewinnen zu können. Was hat Nvidia noch gezeigt? Ganz kurz, dieses SSF Ready Enthusiast GeForce Programm, das war im April meiner Gerüchteküche, also eine Zertifizierung für, kann man sie kompakt nennen?
Ich wollte gerade sagen, sie nennen das ja Small Form Factor, aber ich würde eigentlich sagen, die sind jetzt halt so groß, wie große GPUs vor 2 Generationen waren. Also, kompakt ist inzwischen halt einfach alles, was nicht mehr, ja, Rockstrick 4090 ist, weil
passt eine 4090 FE, passt ja dafür auch immer noch in so ein Darn-Case, ja, auch wenn das auch ein bisschen größer ist.
Ja, die ist ja extra gewachsen, um diese 4090 FE unterzubekommen. Das war ja früher alles Dual-Slot in diesem Segment. Und jetzt ist es ja auch nicht Dual-Slot mit diesem SSF Enthusiast Ready GeForce-Dingens, wie heißt es?
Also SSF Ready Enthusiast GeForce ist das Label, was Grafikkarten kriegen können, die, jetzt schlage ich wirklich für dich auch nochmal nach, maximal 151 mm breit, 304 mm lang und 50 mm oder 2,5 Slot dick sind.
Also und ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass das unfassbar kompakt, also finde ich ein bisschen seltsam. Aber
ja, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass sie an die kompatiblen Gehäuse keine weiteren Anforderungen stellen, außer dass die einen gewissen Einbauplatz für die Grafikkarte bieten. Das heißt, jeder ATX-Tower könnte rein theoretisch von sich behaupten, dass er ein SFF-Ready-Case ist, Punkt.
Ja.
Nvidia sagt, ja gut, das wird ja keiner machen mit einem ATX-Big-Tower. Insofern werden dann nur die SFF-Gehäusehersteller. Ich hätte gedacht, dass sie sagen, okay, es muss ein SFX-Netzteil ins Gehäuse nur passen oder so.
Ja. Also ich würde halt behaupten, es gibt viele SFF-Gehäuse, wo dieses SSF Enthusiast GeForce, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wo das gar nicht reinpasst. Aber prinzipiell verstehe ich den Beweggrund dahinter, denn wenn man in diesem Markt, in diesem Segment der extrem kleinen, kompakten Gehäuse unterwegs ist, dann ist es halt wirklich immer sehr mühselig, diese Abmessungen aller Bauteile, aller Komponenten abzugleichen. Teilweise ist es dann ja so, dass die Größe eines bestimmten Bauteils, zum Beispiel der Grafikkarte, auch davon abhängt, wie groß die anderen Bauteile sind. Ne? Wenn der CPU-Kühler größer wird, dann musst du das Mainboard ein, zwei Seiten nach hinten versetzen und dann geht halt ein Slot für die Grafikkarte verloren. Oder du hast vorne noch eine Lüft oder einen Radiator, dann geht da Platz verloren. Und das dann halt immer alles gegenzurechnen, genau rauszufinden, wie groß sind diese Sachen. Und stimmt das dann auch auf den Millimeter, was da gemessen wurde? Also das ist halt teilweise nicht trivial. Und wenn man da dann halt ein Label hätte und sehen würde, okay, ja, diese GeForce, dieses Gehäuse, die passen, weil sonst hätten sie dieses Label nicht. Und da ist ja sogar irgendwie ein Spiel von 8 mm oder sowas, habe ich gesehen, ist da ja sogar gegeben, sodass man das auch noch reinbekommt, ohne das Gehäuse zu zersägen und dann wieder zusammenzukleben. Aber mit den Werten, die wir aktuell haben, ist das, glaube ich, für die wirklich enthusiastischen Small Form Factor PC-Bauer gar nicht so relevant.
Ja, also ich habe das Ganze ja so ein bisschen hinterfragt in der Ankündigung. Die Community war aber, gibt es auch nicht hunderte Kommentare, 33 sind es, dann auch erstmal positiv gestimmt. Ich war auch der Ansicht, viel geholfen wird einem da nicht, weil das, was du gerade angesprochen hast, das kann ja dann immer noch alles passieren. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Asus hat dann ja auch gleich so eine neue Prime-Serie vorgestellt. Die sind alle ein bisschen kompakter, die drei Grafikkarten. Ich glaube, es ist eine 4060 Ti, 4070, 4070 Super. Aber jetzt kommt nur die 4070 und die 4070 Super sind ja auch SFF Ready Enthusiast GeForce gelabelt, weil die 4060 Ti ist zu langsam. Nvidia sagt ja selber, das Label gibt es erst ab 4070. Also ja, gut. Es ist halt Enthusiast GeForce. Dann hatten wir ja vorausgesagt, dass bestimmt irgendwas Professionelles von Nvidia kommt. Denn ich glaube, das waren so die wesentlichen Ankündigungen jetzt aus dem Consumer-Segment. Und da gab es ja dann in der Tat zwei Vorstellungen, nämlich einmal was ganz Handfestes, eine neue Blackwell HPC Variante, nämlich zwei GPUs und zwei CPUs im Bundle kann man sich da besorgen. Und das eigentlich, das Interessantere oder Weitblickendere war ja eine neue professionelle Roadmap. Und da hat Jensen nochmal das bestätigt, was zuletzt ja schon von ihm in einem Interview, glaube ich, angekündigt wurde, dass Nvidia jetzt auf einer einjährigen Frequenz ist, was die Neuvorstellung von professionellen Beschleunigern, insbesondere für AI-Anwendungen, anbelangt.
Ja, also was heißt ist, sie wollen da zumindest hin, also so habe ich das verstanden. Sie sind gerade halt dabei, das entsprechend auszubauen, von wegen, jetzt haben wir so viel Geld, wir können quasi machen, was wir wollen und jetzt schauen wir
dafür, dass... So hat er das nicht gesagt.
Ja, aber das war doch der Wort, also so kann man das doch, ne, also
ja.
Wir ertrinken quasi in unserem Geldspeicher und jetzt können wir versuchen, das, was wir bisher im Zweijahresrhythmus gemacht haben, einfach mit doppeltem Aufwand auch im Einjahresrhythmus zu machen, was dann halt dabei rauskommt, ob das dann am Ende so ein TikTok-Verfahren ist und die ja, Inkremente dann halt einfach immer kleiner wären und es halt auf 2 Jahre gesehen den gleichen Fortschritt gibt und man da einfach was dazwischen klatscht oder ob wir jetzt plötzlich den Fortschritt von 2 Jahren jedes Jahr haben, das wird sich dann vielleicht erst über mehrere Jahre, Generationen einpendeln, dass man das beurteilen kann. Auf jeden Fall hat er dann halt gesagt, oh Wunder, nach Blackwell wird es eine neue Generation geben, damit hat niemand gerechnet. Und die hört tatsächlich dann ja auf den Namen Rubin, was ja schon vor einigen Monaten, wie auch immer das wieder passieren konnte, aber das wurde durchgestochen und das war korrekt. Und wobei Hopper die CPU ja Grace gehießen hat, weil Grace Hopper heißt sie bei Rubin, das war, heißt sie Vera, also die CPU Vera Rubin und das war eine Astrophysikerin.
Genau, weil es gibt ja neben den Beschleunigern auch immer dieses in der Vergangenheit Grace Hopper oder Grace Blackwell System oder jetzt eben die neu vorgestellte Variante mit jeweils, also oder zurück, Grace Hopper, Grace Blackwell, es sind immer zwei GPUs und eine ARM-CPU, 72 Kerne hat das Ding, glaube ich, aus Nvidias eigener Entwicklung und in Zukunft ist es dann eben die Vera Rubin Einheit wahrscheinlich.
Aber bis es soweit ist.
Ja, genau. Kommt noch was.
Ja. Ach so. Also das, ja, 2026 soll das halt passieren. Ne? Also das ist jetzt mal noch 1,5 Jahre in der Zukunft mal mindestens. Und dann haben sie gesagt, danach kommt dann die Ultra-Variante. Also sind sie quasi, ich weiß nicht, ob sie Apple oder Intel nacheifern, aber es wird auf jeden Fall Ultra.
Ja, genau, so, bevor Rubin kommt, wäre das kommt dann, aber auch nochmal Blackwell Ultra.
Genau, da, also dieses Ultra-Label, das wird wahrscheinlich schon erstmal der TOC, ne? Tick neue Generation, TOC wird Ultra oder so.
Und da haben sie noch nicht viel zu gesagt, außer dass der Blackwell Ultra dann 12 statt 8-fach gestapelte Speicherchips bekommen wird und damit dann auch nochmal die Speicherkapazität deutlich erhöhen und wahrscheinlich auch die Bandbreite ausbauen können wird. Und ob sie dann nochmal an den Chip rangehen, werden wir sehen. Bei H100, H200 ist es ja, soweit ich weiß oder mich erinnere, nicht so gewesen. Das war ja dann auch nur eine mit mehr Speicher ausgestattete, ein bisschen höher taktete. Ach, jetzt lehne ich mich wieder zu weit aus dem Fenster. Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt nicht. Aber ja, kommen wir nochmal zu RTX 5090 zurück. Da wurde ja Jensen Huang, der CEO von Nvidia, zwei Tage später im Rahmen einer Frage-Antwort-Veranstaltung auf der Computex gefragt, ob er da nochmal zu was sagen kann. Und da hat er dann was gesagt, was wenig überraschte, nämlich erstens, es ist ein sehr aufregendes Thema, RTX 50, und da wird er sich später nochmal zu melden. Also ja, auch da gab es dann natürlich keine Informationen, dem CEO zu entlocken. Und es gab jetzt zwar zuletzt wieder das neue Gerücht, dass das Ganze erst Anfang 2025 kommt, aber
das ist ja auch nicht neu. Also die Gerüchteküche pendelt ja seit 1,5 Jahren zwischen Ende 24, ja. Anfang 25. Deswegen, es wird auch nicht zum Summer Game Fest vorgestellt werden und auch Gamescom glaube ich nicht dran. Ich vermute, das wird, wenn es dieses Jahr noch was wird, irgend so ein Special Exclusive Event im September oder Oktober. Frühestens.
Gut, also für Consumer gab es von Nvidia nur Software zur Computex und keine Infos zur Hardware. Bei AMD, dann kommen wir zu den zweiten Neuvorstellungen. In der Nacht vom Sonntag auf Montag hat Lisa Su, der CEO von AMD, eine Keynote gehalten, die Neuigkeiten zur Computex vorgestellt haben. Und da gucken wir auch mal wieder auf deine Frage. Und wie sah es da aus mit den Erwartungen?
Das ist ja entstanden, diese Umfrage, wie gesagt, am Mittwoch, als wir den Podcast aufgenommen haben, letzte Woche. Und da hatten wir ja auch noch zusammengesessen im Podcast und gesagt, ja, also Strix Point, da wird was passieren, aber Ryzen 9000, nee.
Ja, ich insbesondere war da sehr, sehr skeptisch. Gesagt, vielleicht zeigen sie wieder irgendwie in Doom Eternal eine Demo ohne FPS-Counter oder so. Ja.
Also Cheese hatten wir gesagt, ja, da passiert was. Das habe ich entsprechend auch in der Umfrage dann angekreuzt, zusammen mit 23,7%.
Ich auch, ja.
Aber die Option vollständige Ankündigung, die gab es darunter dann natürlich auch. Und das waren 63%, die das aus der Community angewählt haben. Gut, kann man jetzt natürlich sagen, der Vergleich hinkt ein wenig, weil der Informationsstand dann ja schon ein paar Stunden nach dem Podcast ein ganz anderer war, als wir plötzlich Leaks hatten zu den Spezifikationen sämtlicher CPUs, die da mit Ryzen 9000 kommen.
Naja, inklusive Mainboard-Präsentation und so weiter und so fort,
also wo man gesehen hat, okay. Also spätestens am Sonntag, als die Sonntagsfrage dann halt online ging und diese Umfrage nochmal einem breiteren Publikum ausgespielt wurde, war das Ding eigentlich schon durch. Da wundert es mich eigentlich, dass da nicht mehr als 63% entsprechend Ryzen 9000 angeklickt haben. Ich habe sie dann auch schon beendet, glaube ich, Sonntagmittag, weil
Ja,
Computer hat ja angefangen, hätte keinen Sinn mehr gehabt, die noch weiterlaufen zu lassen. Aber ja, also in dem Fall wurden wir dann von AMD doch, das heißt positiv überrascht, aber wir wurden auf jeden Fall mit einer größeren Präsentation, einer umfangreicheren Präsentation überrascht, als wir sie erwartet gehabt hätten.
Ja, und da hatten wir dann auch zum Wochenausklang ein paar Dinge vorab. Das war diesmal auch eine Ecke stressiger als sonst, weil das dann immer sich nochmal geändert hat und Folien nochmal angepasst wurden und hier nochmal ergänzende Informationen bereitgestellt und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sinn, um 5 Uhr in der Nacht zum Montag ging dann mein kleiner Überblick zu AMD Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X mit Zen 5 Architektur online. Bist du positiv überrascht, negativ überrascht, also gar nicht sagen, überrascht, das, enttäuscht?
Das ist halt quasi alles Dead on Arrival, denn es ist ja kein Ryzen AI, es ist ja ein Ryzen 9, ne? Also das kannst du ja quasi, das willst du damit machen. Okay.
Gehen wir mal, ich habe ja probiert, weil das durchaus ein komplexes Thema ist, ich habe ja die 8 wichtigsten Informationen zu Ryzen 9000 in dem Artikel gegenübergestellt. Mhm. Also es gibt 4, die eben schon 4 angesprochenen neuen SKUs, Modelle zum Start.
Sie starten mit den 4X-Varianten.
Genau, kommt alles im Juli 2024. Genaueres Datum gibt es noch nicht. Und ja, was sind die Erkenntnisse? Erstens, kein Zuwachs an Kernen und Cache. Das heißt, die jeweiligen Prozessoren haben im Vergleich zu ihren namentlich naheliegenden Vorgängern genauso viele Kerne, genauso viele Threads und genauso viele Cache. Das ist zuletzt erwartet worden, aber jetzt ist es schwarz auf weiß. Ganz interessant war, dass in einem Call im Vorfeld AMD auch darauf eingegangen ist, in Bezug auf den 9950X, das neue Topmodell. Der hätte ja eben wieder nur 16 Kerne, 32 Threads. Der Takt ist ja identisch, der Cache ist gleich, die TDP ist gleich. Das würde ja so aussehen, als hätte sich wenig getan. Aber es ist trotzdem ein Monster und kein Vergleich zum Vorgänger. So, also AMD hat schon gewusst, dass das möglicherweise ein Punkt ist, der halt auch kritisch aufgegriffen oder hinterfragt wird, warum ist denn jetzt das X, die x-te Generation in Folge wieder die vierte, ne? 3000 ging's los, 5000, also, 7000,
um das, 9000. Das Kernthema kurz zu beantworten, also aus Gaming-Sicht ist es ja sowieso egal, für was brauche ich im Gaming mehr als 8 Kerne, das haben wir jetzt mit den XLT-Varianten andauernd wieder bestätigt bekommen. Aus professioneller Ansicht kann man natürlich sagen, ja, ich hätte gerne eine Plattform, die noch deutlich mehr Rechenleistung hat, aber die gibt's ja. Also
mit Threadripper,
ja, also das ist jetzt, ich hätte jetzt auch keine Notwendigkeit gesehen, da im Desktop mehr als 16 Kerne anzubieten.
Mhm. Aber und es hat sich ja was getan. Dann kommen wir nämlich zum Punkt 2. Es steckte das erste Mal jetzt in den CPUs Zen 5, nachdem Zen 4 die Basis für Ryzen 7000 war. Und da sagt AMD, das ist schon das eins der umfassenderen Zen-Updates, die wir je gemacht haben. Ja, ich glaube, es gab andere Schritte, die waren nicht minder gewaltig. Zen 2 zu Zen 3 war, glaube ich, noch ein ganz anderes Kaliber. Aber wie dem auch sei, sie haben die Architektur deutlich verbreitert. Also sie ist jetzt in der Lage, oder ein Kern ist in der Lage, mehr gleichzeitig auszuführen, als das früher der Fall gewesen ist. Und in Summe, unterm Schnitt, sagt AMD, wir können pro Takt 16% mehr erledigen als vorher in gängigen Anwendungen. Sie haben dann, also dieser sogenannte IPC-Gewinn, Instructions per Cycle, also ja, wie soll ich sagen, also ja, das, was du pro Takt erledigen kannst, ist um 16% gestiegen. Sie haben dann gezeigt, 10-35%, kommt natürlich auch wieder auf die Anwendung drauf an. Und insofern, ja, wir haben immer noch die gleiche Anzahl Kerne, die gleiche Anzahl Cache, aber wir haben 16% mehr schaffen wir pro Takt. Pro,
ja. Und diese 16%, du hast eben gemeint, es gab schon was Stärkeres. Es haben unsere Leser in den Kommentaren, haben sich da mit diesem Thema auch sehr ausführlich beschäftigt und das alles nochmal zusammengefasst. 16% sind tatsächlich eher auf der starken Seite.
Ja.
Also wenn es wirklich nur um die IPC geht, ne, also wie gesagt, es geht darum, was kriegt diese CPU in einem Taktzyklus erledigt, was vorher die anderen halt erledigt haben, und 16% mehr im Schnitt ist, wenn man einen einzigen Sprung nochmal ausnimmt, den Zen bisher hingelegt hat, der größte. Also es gab einmal, war es mehr, und das wäre wohl von Gaming Workloads dominiert gewesen, dieser Sprung. Das heißt, wenn man nur von Anwendungen ausgeht, ist das ja eigentlich einer der stärksten oder der stärkste vielleicht sogar IPC-Sprung. Okay.
Das Problem. Die Kommentare hatte ich gar nicht gesehen, weil ich bin die Tage auch nicht immer hinterher, um das mal alles zu lesen.
Ich habe auch nur die ersten paar Seiten einmal ganz kurz überflogen. Das Problem, in Anführungszeichen, ist ja kein Problem, aber die Krux ist halt jetzt Punkt 3, der Turbotakt bleibt quasi auch gleich. Das heißt, normalerweise hätte man bei der neuen Generation ja mehr Leistung, die dadurch geboten wird, dass man sagt, wir haben mehr, kriegen wir pro Takt hin. Wir haben außerdem mehr Takt pro Zyklen pro Sekunde, weil wir höher takten. Und wir haben vielleicht auch noch mehr Kerne. Aber in dem Fall hier, mehr Kerne, wie gesagt, hatten wir eh nicht. Gut für Gaming, nicht so wichtig. Aber wir haben halt auch keinen höheren Takt. Auf dem Papier zumindest nicht. Ob es in der Praxis so sein wird, dass die genau gleich hoch takten, ob da, weil es inzwischen eine ausgereifte Architektur ist, eine ausgereifte Fertigung, meinte ich, dass das in der Praxis ein bisschen höher takten wird, ist natürlich möglich, aber auf dem Papier zumindest sieht es halt so aus, als wären diese 16% IPC-Uplift der gesamte Uplift dieser Generation. Und da ist es dann halt plötzlich, wo diese eigentlich sehr stark erscheinende Architektur im Gesamtprodukt ein wenig abfällt hinter die Sprünge, die wir zuvor hatten.
Hm. Ja, und AMD hat in einer kleinen Runde auf der Computex in Taipei, da war Wolfgang dann vor Ort, zwar noch, also genau diesen Punkt auch nochmal aufgegriffen, habe ich dann auch in der News da mit eingebaut, dass sie gesagt haben, ja, die Turbotaktraten, die sind jetzt, bei den großen Modellen sind sie gleich, ich muss gerade nochmal hinscrollen, sonst erzähle ich wieder Käse. Die beiden Ryzen 9 haben den gleichen maximalen Turbotakt wie zuvor. Die beiden kleineren Modelle, der neuen 700X und der neuen 600X, die legen beide 100 MHz drauf, aber insofern hat sich jetzt nicht so viel getan. Mhm. Aber es hätte sich möglicherweise bei den Taktraten dann unter Last, also die dann nicht auf dem maximalen Single-Core-Turbo-Takt liegen, sondern die sich dann manifestieren, wenn mehrere Kerne unter Last sind, da hätte sich möglicherweise was getan. Bleibt abzuwarten. Werden wir uns angucken, wenn wir das ganze Thema dann testen. Glaube ich jetzt aktuell noch nicht so dran. Ich glaube, das war hier einfach überhaupt nicht im Fokus bei Ryzen 9000. Da ging es erstmal darum, um die neue Architektur und offensichtlich war sich dann AMD auch sicher, dass das erstmal ausreicht, um King of the Hill zu bleiben. Warten wir es ab, reden wir nachher nochmal drüber. Mhm. Was dafür passiert ist, Punkt 4, die TDP fällt dreimal deutlich, denn wenn man da auf die Spezifikation guckt, sieht man nur der 959X ist weiterhin mit den 170 Watt TDP unterwegs, was, wenn es so geblieben ist wie früher, 230 Watt PPT maximale Sockelpower bedeuten müsste. Da gibt es aber noch keine Informationen. Es war ja auch noch kein Tech Day bei AMD, sondern wirklich nur die Präsentation im Rahmen der Keynote. Die anderen drei CPUs sind wiederum in ihrer TDP-Einstufung gefallen. Also der Ryzen 9 900X mit 12 Kernen, der hat nicht mehr 170 Watt wie der große 16-Kerner, sondern nur noch 120 Watt TDP. Das kennen wir ja zuvor von den X3D-Modellen, den großen. Der 9700X hat jetzt 65 Watt statt 105 und der 9600X hat genauso nur 65 Watt statt 105 Watt.
In dem Fall ist es ja quasi ein das ist Rückfall, aber es ist ja ein Schritt zurück zu der Klasse, die der 5600X und der 5700X, ja, also die entsprechenden 700er, 600er X vorher mal hatten, bevor es dann mit Ryzen 7000 aufwärts ging. Und ja, dass man sich dann jetzt hier dazu besinnt, zu sagen, wir haben vielleicht nicht mehr Takt, aber wir haben dafür mehr Effizienz. Wenn die 60% reichen am Ende, ist das nicht der schlechte Weg, ja.
Wobei, also jetzt kann man auch sagen, der Zen 5-Kern, wenn der hat ja auch laut AMD eine deutlich optimierte Sprungvorhersage. Das ist ja immer das Thema, dass die CPU probiert, die nächsten Aufgaben vorwegzusehen und da sich schon alles für zu besorgen. Und wenn es dann soweit ist, dass die Berechnung wirklich ansteht, dann ist schon alles bereit.
Das ist ja auch schon berechnet.
Ja, und dann. Ja, und das ist ja auch eine Sache, die Effizienz enorm steigern kann, weil wenn ich was nicht mehr berechnen muss, dann habe ich dafür halt deutlich weniger Strom gebraucht. Und das mag ein Aspekt sein, warum die TDP fällt.
Du hast es ja schon berechnet. Also dafür ist den Strom gebraucht, aber je korrekter das ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du es nochmal berechnen musst, weil du es falsch berechnet
hast. Ja, richtig. Und es gibt aber noch einen anderen Aspekt, die Basistaktraten, die sind dann doch deutlich gefallen. Also beim Ryzen 5 sind es 800 MHz weniger, beim Ryzen 7 sind es 700 MHz weniger. Und beim kleineren Ryzen 9 sind es immer noch 200 MHz weniger, während es beim großen auch, bei den beiden großen Ryzen 9 sind es jeweils 200 MHz. Also das bleibt dann noch abzuwarten. Ne? Vielleicht ist da AMD auch wirklich, man kann sich das ja kaum vorstellen, dass einfach mal so die maximale Leistungsaufnahme gesenkt wird und man dann auch einen Taktrückschritt in Kauf nimmt. Ja, müssen wir uns angucken. Wir wissen auch, dass in einem System mit einer guten Kühlung die ganzen Ryzen nicht mit ihrer TDP betrieben werden, sondern mit dem PPT, mit dieser maximal erlaubten Sockel Leistungsaufnahme. Das sollten ja bei den 65 Watt CPUs dann 76 Watt sein und bei den 120 Watt CPUs irgendwas in den 160ern, 170ern. Aber mal gucken, ob der Prozessor auch da dann wirklich niedriger, deutlich niedriger takten wird, als das bei den Vorgängern getan hat. Also das finde ich ein ganz interessantes Detail in den Eckdaten, wo wir noch gucken müssen, wie sich das dann verhält. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die CPUs unter Dauerlast Multicore, wo sie nicht mehr mit dem maximalen Single-Core-Turbo agieren, dann in irgendeiner Art und Weise niedriger Takt werden als die Vorgänger und sich dann irgendwie über die IPC noch gerade so ins Ziel retten vor dem Vorgänger.
Also es ist, ich meine, wann hatten wir das bisher, dass Hersteller gesagt haben, wir erhöhen nicht den Takt und schauen auf die Effizienz? Eigentlich immer nur dann, wenn sie in der Situation waren, die so sicher war für sie und für ihre Stellung am Markt, dass sie sich da keine Sorgen machen mussten, plötzlich hinterherzufallen. Vielleicht ist das also schon ein Fingerzeig auf das, was mit Arrow Lake bevorsteht.
Ja.
Aber da kommen wir dann später nochmal zu.
Punkt 5, was sich nämlich nicht geändert hat und nicht die Ursache sein kann, dass die CPU mit weniger Verbrauch höher oder gleich hoch taktet, ist die Fertigung. Denn das haben wir zwar nicht bestätigt, da hat AMD, soweit ich weiß, gar nichts zugesagt, aber alles deutet darauf hin und auch die Tatsache, dass AMD überhaupt nicht darüber gesprochen hat, dass es weiterhin die 5 oder die N5-Fertigung von TSMC für die Chiplets mit den Kernen ist und die N6-Fertigung für den IO-Die. Denn da hat AMD gesagt, dass es der gleiche IO-Die weiterhin ist. Sie haben zwar nicht gesagt, dass er in der gleichen Fertigung... Nee, Quatsch. Sie haben gesagt, dass... Sie haben bestätigt, dass es immer noch die gleiche Fertigung ist, nämlich N6. Und damit ist auch davon auszugehen, dass es der gleiche IO-Die ist. Sie haben auch nichts zur iGPU gesagt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es weiterhin 2CU RDNA2.
Ja, aber die sitzt ja im IO-Die. Also wenn der
gleich, und er hat auch keine NPU.
Ja.
Und die würde man ja wahrscheinlich sonst auch im IO-Die unterbringen.
Und deswegen heißt es ja auch nicht Ryzen AI, sondern nur Ryzen 9 und Ryzen 7 und Ryzen 5.
Was uns zum Punkt 6 bringt, keine NPU und damit kein Copilot Plus. Da habe ich dann ja auch noch eine Umfrage eingebaut, weil ich bin jetzt ja kein Copilot Plus Fanboy, aber das wird einfach ein Riesending werden. Und wir wissen ja mittlerweile alle und haben akzeptiert, dass Microsoft darüber entscheidet, wo es den Copilot Plus gibt. Und die Voraussetzung ist ein System mit einer NPU mit mehr als 40 TOPS.
Ja, wobei wir ja auch schon gesehen haben, dass man das wieder umgehen kann. Aber,
ja, aber offiziell
auf
halt
dem Papier
so.
Wird es für Ryzen 9000 damit im Desktop nicht möglich sein, den Kopf
Richtig.
Wieder zu bekommen. Ist ja denn Microsoft und hat dann nochmal einen Paradigmawechsel, aber das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Und AMD hat zur Präsentation gesagt, naja, das ist trotzdem ist ja hier die iGPU und der Prozessor und dann mit den daran zu koppelnden dedizierten Grafikkarten ist halt die viel krassere Plattform als Mobile NPU AI. Und da haben sie ja auch recht, aber Ryzen 9000 mit einer GeForce, mit einer Radeon, mit einer A-Grafikkarte wird eben das Copilot Plus Ding nicht bekommen. Und da habe ich dann gefragt, ist die Tatsache, dass es eben so ist, für dich ein Problem? Und da haben 71% von 2.500 Teilnehmern gesagt, nein, auf keinen Fall. 24,3% haben gesagt, das kann ich noch nicht einschätzen. Und immerhin 4,7%, aber damit die absolute Minderheit hat gesagt, ja. Also es scheint jetzt zumindest bei unseren enthusiastischen Lesern kein Problem zu sein.
Tatsächlich, das fand ich auch sehr lustig. Ich habe dann die Kommentare noch mal ein bisschen durchgelesen und irgendwo auf den ersten Seiten war dann auch mit sehr gut bewertet das Kommentar von wegen, ich finde das gut, so bin ich geschützt vor Microsofts Co-Piloter-Ideen.
Ja.
Also die Perspektive gibt es dann auch. Plötzlich ein Pluspunkt, dass es nicht unterstützt wird.
So, auch ein Pluspunkt ist Punkt 7 auf meiner 8-Punkte-Liste. Dann sind wir auch gleich schon am Ende. Bekannter Sockel AM5. Neue Mainboards. Ja, das kennen wir von AMD. Das haben sie auch angekündigt, dass der Sockel AM5, sie hatten vormals gesagt, bis 2025, kommen wir gleich nochmal zu, laufen wird. Also auch die neuen Ryzen 9000 laufen auf allen alten Mainboards mit Sockel AM5, also den 600er Chipsätzen.
Ja, also
ich glaube, mittlerweile haben wirklich, ja, ich glaube, mittlerweile haben auch wirklich alle Platinen da schon die BIOS-Updates über die letzten Monate erhalten. Aber es gibt auch neue, und jetzt pass auf, Mainboards. AMD hat gesagt, es gibt neue Chipsätze, den X870E und den X870, aber da hat sich Michael dann im Nachgang das Ganze ja nochmal genauer angeguckt und da muss man sagen, der X870E ist wohl der alte X670E aus diesen zwei Chipsätzen zusammengesetzt und der neue X870 ist der alte B650.
Also nicht der alte X670, ne? Also das ist wieder, was sie da mit den Namen treiben, ist wieder absolutes Schindluder.
Ja, und das insofern, ich habe jetzt, Wolfgang hat auch ein paar Meldungen von der Computex zu AMD-Mainboards gemacht und hat dann immer geschrieben mit den neuen Chipsätzen und ich dachte dann, okay, wir haben jetzt gerade so groß das Thema neue Chipsätze von AMD, auch durch Michas Inhalt, dann habe ich das immer korrigiert in neue Mainboards, denn ja, letztendlich sind es neue Mainboards und die wesentliche Neuerung ist wohl, dass AMD jetzt vorschreibt, dass eine X870 in Klammern E-Platine USB 4 haben muss, was bisher optional gewesen ist und es ist auch weiterhin ein optionaler Chip, weil wie gesagt, die Chipsätze können es ja nicht, die konnten es vorher ja auch nicht und die sind ja immer noch die gleichen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber ja, das ist das, was man jetzt garantiert vorfinden wird, ist USB 4. Thunderbolt gibt es halt weiterhin nicht. Da will AMD auch einfach gar nicht ran, auch wenn das jetzt ja mittlerweile alles lizenzfrei verfügbar sein sollte. Aber das ist halt Intel-Plattform-Stuff. Und ja, aber letztendlich, du hast schon gesagt, Schindluder und so ist es halt auch. Und da waren ja wohl auch alle Hersteller, Mainboard-Hersteller, ein bisschen überrannt worden. Es gab relativ wenig Platinen auf der Computex in Type 4 zu sehen und Wolfgang hat da auch gehört, dass das wohl eine ganz kurzfristige Entscheidung gewesen ist, dass überhaupt Platinen gezeigt werden dürfen. Und AMD hat dann auch selber gesagt, ja, die kommen dann so mit Ryzen 9000 im Juli, aber auch nicht alle gleich und manche früher, manche später. Da frage ich mich auch, ob die sich wirklich erst ganz hinten raus überhaupt überlegt haben, da was Neues zu machen, wobei neue CPU-Generation heißt doch eigentlich im CPU-Hersteller-Handbuch neue Mainboards und wenn man was refresht insofern. Ne?
Aber also genau, es ist seltsam, weil wirklich keine Neuerung und dann sagt man aber nicht, wir machen hier irgendwie, wir gehen von 670 vielleicht auf 680, was ja namentlich vielleicht irgendwie nachvollziehbar gewesen wäre oder vielleicht 770. Nein, wir überspringen sogar eine Generation, weil das ist ja so ein großer Sprung bei was genau. Keine Ahnung, ja. Könnte man eigentlich komplett konsequent ignorieren und würde nichts verpassen. Also die neuen Mainboards.
Ja. Gut, und Punkt 8, schnellerer Speicher mit und ohne OC ist damit auch so ein bisschen in Frage zu stellen. Offiziell bieten dann die neuen Mainboards, erst nochmal zurück. Ryzen 9000 unterstützt erstmal für sich genommen offiziell DDR5 5600, während Ryzen 7000 DDR5 5200 unterstützt hat. Und mittels XMP Expo sollen jetzt in Zukunft auch DDR5 8000 statt DDR5 7200 auf den alten Mainboards möglich sein. Es bleibt abzuwarten, dass das nicht auch die alten Mainboards alle können. Ich glaube, die UC-Platinen haben doch auch schon alle mit über 8000 geworben in der Vergangenheit. Ja, das ist halt was man dann eben mitnimmt, diesen vermeintlichen Vorteil der neuen Generation, wenn man schon darüber spricht.
Es ist halt für, wer jetzt ein neues Mainboard, wer jetzt eine neue Plattform baut und ein Ryzen 9000 kauft und ein altes Mainboard, dann hat er eventuell die Situation, dass das BIOS-Update da noch nicht ab Werk aufgespielt ist und dann wird die CPU nicht erkannt und er muss das updaten und braucht dafür eine alte CPU. Das ist halt
Fabian, in welcher Welt lebst du? Das ist doch alles mit BIOS-Flash.
Das wollte ich gerade erzählen, dass das halt das Horror-Szenario ist. Aber ja, dann mach, hau raus.
Ja, also ich glaube inzwischen, und das ist bei AMD ja sogar vorgegeben, glaube ich, auch seit ein, zwei Generationen, kann jedes BIOS ja dieses sogenannte BIOS-Flashback, es heißt hier und da mal anders, das heißt, ich kann selbst ohne eine unterstützte CPU und ich glaube sogar komplett ohne CPU und Speicher, also nur mit angeschlossenem Netzteil, kann ich über einen entsprechend formatierten und mit dem richtigen BIOS und auch richtig benannten BIOS, das ist meistens ganz wichtig, an den richtigen USB-Port angeschlossen durch Druck eines bestimmten Buttons des BIOS flashen, ohne dass der Rechner halt startet.
Ja, also auch aus diesen Beweggründen heraus, da muss man sich keine Sorgen machen. Auch das ist kein Grund, zu so einem neuen Mainboard zu kaufen, also zu einem neuen Mainboard zu greifen. Mir fällt dir einer ein? Mir fällt keiner ein.
Ich finde, ich bin ja jemand, hast du schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die Zahlen mit Farben assoziieren, das ist bei mir ganz krass ausgeprägt und ich finde einfach...
Synästhesie, das habe ich auch tatsächlich.
Ja, ich finde 870, also das ist wirklich verrückt und ich habe das so oft im Alltag, ich finde 870 ist einfach eine farblich so viel schönere Zahl als 670, dass mir das einfach allein deswegen gefällt mir das besser, aber ansonsten ja, gibt es da keine Gründe, es sei denn, man will unbedingt USB 4 und das Mainboard in der Klasse auf dem 600-Chipsatz, das man gerne hätte, hat es.
Welche Farbe hat die 870 bei dir im Kopf denn?
Braun, orange, und es passt dann halt total cool zum Ryzen, während bei mir die 670 ist schwarz-orange, also 7 ist bei mir orange.
Also 670 ist bei mir so ein Ja, so ein rosa-rot, also aber so ein ganz dunkles rosa-rot. Aber das 870, das ist so ein...
Also 870 hat also bei mir quasi... Also das ist irgendwie
seltsamer, finde ich.
Die Farben des Ryzen Brands. Das ist ein Podcast.
So, nee, also das 670 ist schöner bei mir. So.
Okay, ja, ich muss leider wechseln. Preis und Verfügbarkeit hatte ich gerade schon mal angerissen, bevor wir nochmal über Sinnes EZ gesprochen haben. Verfügbarkeit ist Juli 2024, Preise gibt es noch nicht. Und dann habe ich abschließend noch gefragt, welcher Ryzen 9000 ist dein Favorit? 48,4% haben gesagt, der 8-Kerner, der Ryzen 7 9700X.
Mit geringer Aktivität.
25,9% das Topmodell mit 16 Kernen, der 9950X, 19,1% der 12 Kerner und nur 6,5% der 9600X. Ja, 6 Kerne will dann doch
enthusiastisches
fast Forum keiner mehr haben. So, das ist Ryzen 9000 und ich habe letzte Woche gesagt, nee, das kommt nicht und das wäre ja auch Irrsinn, den ganzen Krempel auch noch vor den Sommerferien zu testen. Ja, there we go. Mal schauen, wie jetzt die genauen Terminstrecken sind. Ich bin im Urlaub ab dem 27.07. Ich hoffe mal, es ist nicht erst am 31.07. soweit. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir haben noch keine weiteren Informationen. Fabian, bleiben wir noch ganz kurz beim Desktop. AMD hat ja da noch eine ganze Menge weiterer Infos rausgehauen. Es gibt auch noch mal neue Sockel 4 CPUs, nämlich ein Ryzen 9 5900XT und ein Ryzen 7 5800XT. Ja,
das fand ich ganz seltsam. Also das gab es ja auch ein paar Stunden, Tage vorher schon als Gerücht, von wegen nochmal neue Zen 4 CPUs und ich dachte schon so, wow, als ich das gelesen habe, jetzt kommt vielleicht der
Zen 3 neue
CPUs, X3D irgendwas
Zen
oder so.
Zen 3
CPUs, hast recht, ja. Aber nein, es ist einmal der Ryzen, also es ist quasi der Ryzen 9 5950X, den wir kennen, der wie viele Jahre alt ist, mit 100 MHz weniger Turbo, okay. Und einmal der Ryzen 7 5800X, den wir kennen seit vielen Jahren, mit 100 MHz mehr Turbo. Und ja, das war es auch
schon. Also allein das schon wieder, ne? Der 900er XT ist ein langsamerer 16-Kerner 950X. Und der 800XT ist ein schnellerer 800X.
Also,
da kannst du dir nicht ausdenken. Also, es sollte halt beide Male, sollte das XT-Kürzel her. Und aus irgendeinem Grund wollte man aber einen 16-Kerner bringen. Aber es ist, das XT sagt halt im Vergleich zum X völlig unterschiedliche Dinge aus. Außer, ja gut, der gemeinsame Nenner ist, der XT ist immer stärker als der X. Aber, ja. Bitte, du wolltest noch was
anderes. Ja, aber also stimmt, also vor allem heißt es ja 5900 und nicht 59, aber es hat ja 16 Kerne. Also es ist eigentlich in der Klasse der 12 Kerne, aber mit... Ja. Ah, also es ist Kraut und Rüben, ich verstehe es nicht. Ich sehe auch den Sinn dahinter nicht, denn wer bisher sagte, ich will maximale Leistung auf diesem Sockel, der kauft weiterhin den 5950X und wer sagt, ich will maximale Gaming-Leistung auf dem Sockel, der kauft weiterhin den 5800X3D. In keinem dieser Fälle bringt diese CPU irgendwas.
Ja,
also diese beiden neuen. Die Namen ergeben keinen Sinn. Die Marktpreise werden zum Start nicht konkurrenzfähig sein zu den bisherigen CPUs. Also es ist ja schön, dass sie diesen Sockel so lange unterstützen. Also wirklich, das ist eine tolle Sache. Aber die beiden CPUs, ich verstehe sie nicht.
Ja, und wir hatten das Frühjahr über ja schon eine ganze Reihe weiterer CPUs für ARM4 gesehen. Das war ja der 5700X3D, der am Anfang aber auch deutlich zu teuer war. Also der hat ja quasi so viel gekostet wie der 5800X3D.
Ja, aber es ist auch 10 Euro oder 20 Euro ran oder so.
Ein bisschen geändert, die Konstellation. Dann hatten wir neue GT-APUs und Non-GT-APUs. Und jetzt haben wir die Modelle. Also es kommt da noch eine ganze Menge. Aber ich sehe auch hier den beiden jetzt eigentlich nicht den... Da sehe ich keine sinnvolle Portfolio-Erweiterung. Aber der Sockel lebt und lebt. Da freuen sich dann auch immer wieder sehr viele drüber. Und so eine Botschaft hatte dann ja auch AMD nochmal für den neuen Sockel, den ARM5, parat. Da haben sie nämlich gesagt, der wird nicht wie vormals, also am Anfang haben sie, glaube ich, gesagt, mehrere Jahre wie ARM4. Dann haben sie das konkretisiert auf über 25 hinaus. Und jetzt haben sie gesagt, wir haben New Ryzen Processors through 2027 plus. Also über 2027 und darüber hinaus wird es neue CPUs für den Sockel geben. Und dann habe ich die Meldung schon vorbereitet auf Basis der Informationen, die wir hatten, und habe aber auch schon gesagt, ja, aber Moment, ich glaube, man sollte das nicht verwechseln mit alle neuen Architekturen, ja, und CPU-Generationen kommen für ARM 5 mit. Es gibt 2 Jahre, nachdem ARM 5 oder ARM 4 abgelöst wurde, immer noch neue CPUs für ARM 4, und es sei mal dahingestellt, wie neu die überhaupt sind, aber die XTs sind ja jetzt neu.
Ich denke, in dem Licht ist das auch zu betrachten.
Genau, dann war Wolfgang nämlich auf diesem kleinen Mini-Q&A-Event noch von AMD in Taipei, und da hat dann AMD selber gesagt, ja, aber das heißt jetzt nicht, dass wir allen Generationen bis 2027 plus, also Ryzen 10.000, 11.000, 12.000, weiß der Geier was, wie sie dann heißen werden, oder dann irgendwann doch auch Ryzen AI 400, 500, weiß der Geier was, dass wir die auf dem Sockel bringen. Neue Prozessoren können natürlich auch Prozessoren sein auf bekannten Architekturen.
Und so, also ich halte es, ich meine, irgendwann wird halt wieder ein Cut kommen müssen, wenn man dann sagt, man will da vielleicht die NPU reinkriegen, eine stärkere APU dabei haben. Man will vielleicht wirklich auf mehr als 16 Kerne gehen. Ne? Also einfach noch ein CCD dran klatschen für 24 Kerne ist ja theoretisch machbar irgendwie. Das kann man vielleicht auch alles bündeln und dann sagen, das ist jetzt wieder ein neuer Sockel. Aber Nachzügler für ARM 5, ja, also sehen wir ja, wie lange das hier bei ARM 4, ja, also. Aber wann das der Fall sein wird, ob da jetzt die nächste Zen-Generation in 2 Jahren schon auf dem neuen Sockel ist, weiß man nicht. Glaube ich aber noch nicht, oder? Oder meinst du, wenn sie das wirklich machen mit der NPU, könnte natürlich der Cut sein, ne?
Ja, gut, da gibt es ja verschiedene Serien, ne? Also, ja, also ich glaube, die Annahme in der Community ist größtenteils, dass halt Zen 6 noch auf die Plattform kommt, aber danach ist dann Schluss.
Weil ja, nur 2 Generationen auf der Plattform wäre ja nach ARM 4 auch irgendwie seltsam.
Ja, und ARM 4 hatte zwar noch diesen Plus-Zwischenschritt, also keine wirklich neue Zen-Generation, aber eine neue Ryzen-Generation, die wird sich da schon gedanklich geschenkt, aber die Erwartung ist, dass es die nächste noch gibt und wir damit 3 Generationen auf ARM 5 hatten und dann geht's wieder weiter. Aber gut, dazu gibt es keine Aussage, nur dass es in 2028 dann noch irgendeinen XT-Prozessor gibt, basierend auf einer dann schon 3 Jahre alten Architektur. Oder sind es 4? Könnten auch schon 4 sein. So, wir sind immer noch bei AMD, Fabian, und wir sprechen auch gar nicht über Grafikkarten. Da gab es nämlich auch nicht wirklich was großartig Neues, außer eine kompaktere Radeon Pro und eine Instinct Roadmap. Aber wer sich das alles angucken will, die Themenseite zu Computex, die Themenseite zu den Keynote-Veranstaltungen der jeweiligen Hersteller mit allen Ankündigungen von der Keynotes, die sind wirklich prall gefüllt. Guckt euch das an. Wir kommen jetzt nochmal zu AMD Ryzen AI 300 Strix Point, nämlich den neuen mobilen Prozessoren, APUs, SoCs.
Ja, 300, was hat denn da mit der 200er und der 100er Serie? Habe ich die verpasst? Habe ich die verschlafen?
Also es ist jetzt wirklich so gewesen, dass AMD, die Gerüchte haben das besagt, und ich wiederhole das hier nochmal, weil ich ihnen sehr viel Wahrheit beimesse, dass AMD eigentlich erst mit Ryzen AI 100 geplant hat, aber dann irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass Intel ja mit Lunar Lake, wir kommen gleich dazu, zur Computex Mitte des Jahres schon Intel Core Ultra 200 vorstellt im Notebook. Und dann wäre es doch bescheiden, auch wenn man mit einer neuen Serie ja eigentlich bei der 1 anfangen könnte, mit der 1 anzufangen und nicht mindestens auf 200 zu gehen. Und dann ist ihnen noch aufgefallen, da steckt ja eine NPU drin mit der XDNA2-Architektur. Und das ist die 3. Generation Ryzen AI. Und die 3, ja gut, und NPU und AI ist ein wichtiges Thema, dann nennen wir das Ding doch einfach AMD Ryzen AI 300 Series.
Ja, also so, bei Namen ist so. AMD immer absolut kreativ, es ist fantastisch.
Ja gut, und da führen sie jetzt, und ja, ich gehe auch davon aus, dass die nächste Generation Ryzen dann eine NPU erhalten wird und dann auch als Ryzen AI 400 Series im Desktop kommen wird, aber nichts Genaues weiß man nicht. Was ist jetzt Ryzen AI 300? Das ist Strix Point, so wie wir es seit Wochen, Monaten in der Gerüchteküche hatten, nämlich die zu den Zen 5 Desktop-CPUs korrespondierende Zen 5 Notebook-CPU. Das ist wieder ein monolithisches Design, also nicht CCD plus optionalen zweiten CCD plus IO-Die, sondern ein Chip inklusive iGPU, inklusive NPU. Und es gibt maximal 12 Kerne. Und da sind es 4 Zen 5 Kerne, auch das hat die Gerüchteküche gesagt, und bis zu 8 Zen 5 C Kerne. Das hatten wir jetzt ja auch schon bei den Phoenix und Hawkpoint APUs. Da gab es ja auch schon kleinere Modelle mit einer Mischung aus Zen 4 und Zen 4C Kernen. Und bei Strix Point ist es auch wieder so. Es gibt also weniger große Kerne. Nämlich bisher gab es bis zu 8, jetzt gibt es nur noch bis zu 4. Und dafür gibt es aber bis zu 8 kleine Kerne, was in Summe dann 12 Kerne ergibt, während es bisher eben in der Summe nur 8 große Kerne gewesen sind.
Und ja, also das mit den kleinen Kernen, das geht, denke ich, ja noch nicht so weit, wie das jetzt bei Intel über die vergangenen Jahre schon der Fall war, mit den Performance und den Efficiency Cores, diese C-Cores. Die heißen ja C, weil sie, das war für Cloud, oder nicht, das C?
Ja, oder Compact, also, Cloud, oder ich weiß
Compact, es nicht. Also das waren auf jeden Fall, ist das entstanden, um in den Epic-CPUs, also den Server-CPUs, mehr Kerne auf gleicher Fläche unterzubringen, was für Datencenter, ja, für Cloud-Datencenter gut geeignet war. Da braucht man keine so krassen x86-Kerne mit allerlei Instruktionen und Erweiterungen, sondern kleinere Kernchen haben es halt auch getan. Und die haben halt den Vorteil, sie verbrauchen auch weniger.
Und das, ja, und auf weniger Fläche.
Ja, genau. Ja,
und die sind ja im Wesentlichen beim Speicher abgespeckt. Also da unterscheiden sich die Ansätze bei AMD und Intel ja noch. Intel hat jetzt ja auch, oder was heißt, hat jetzt auch, die Kleinkerne bei Intel sind nochmal eine Ecke kleiner und können auch nicht ganz so viel, während bei AMD der Funktionsumfang im Wesentlichen erhalten bleibt. Ja, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben jetzt die Kernanzahl erhöht bei Strix Point. Das erste Mal seit Jahren im Notebook auf bis zu 12, aber dafür eben diesen Mix große, kleine Kerne auch am oberen Ende der Leistungsskala eingeführt. Auf Basis von Zen 5 und Zen 5C. Ja, dann gibt es eine neue iGPU und auch die ist gewachsen, denn bisher hatten wir maximal 12 CU RDNA 3 in Phoenix und in Hawkpoint und jetzt haben wir bis zu 16 CU, also 50% mehr auf Basis von RDNA 3.5. Und jetzt hätte man sich ja wünschen können, oder wir haben uns gewünscht, dass AMD dann auch mal erklärt, was denn da eigentlich hintersteckt, denn die Gerüchte besagen ja RDNA 3 mit RDNA 4 Raytracing-Kernen, aber AMD hat nur gesagt, das ist Verbesserung, also RDNA 3.5 ist im Vergleich zu RDNA 3, enthält Verbesserungen bei Leistung und Stromverbrauch. So.
You don't say.
Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es da auch einen Tech Day noch geben wird vom Launch, wo sie vielleicht noch ein bisschen mehr verraten. Ja, es gibt die 12CU-Variante, heißt Radeon 880M. Die 12CU-Varianten haben ja zuletzt 87M und 680M geheißen und die 16CU-Variante heißt dann in Zukunft Radeon 890M. Ja, also CPU ausgebaut, klein H, Fragezeichen dran oder Sternchen, ne? Das sind eben nicht 12 große, sondern 4 große plus 8 kleine Kerne. GPU deutlich ausgebaut und jetzt kommt die NPU, Fabian, für deinen Copilot Plus PC.
Juhu.
Ja. Die kann jetzt 45 TOPS, nee, 50 TOPS, oh Gott, ich hab AMD Unrecht getan. Die liefert jetzt 50 TOPS und damit 10 TOPS mehr, als Microsoft voraussetzt für den Copilot Plus. Und damit werden diese Notebooks mit Ryzen AI 300 auch Copilot Plus PCs. Und jetzt noch eine kleine Anmerkung, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da hatten wir aber neulich, soweit ich weiß, auch schon mal drüber gesprochen. Snapdragon X kommt ja am 18. Juni auf den Markt und hat dann auch gleich eine Version von Windows 11 on ARM mit Copilot Plus an Bord. Aber es sieht aktuell wirklich danach aus, dass wenn Ryzen AI 300 Strix Point Notebooks auf den Markt kommen, und die soll es auch ab Juli geben, oder was heißt auch, die soll es ab Juli geben, wie Ryzen 9000 Desktop-CPUs, dass die dann noch nicht das Windows 11 24 H2 Update haben werden und damit auch kein Copilot Plus. Und das Gleiche könnte gelten für Intel mit Luna Lake, wobei die brauchen noch ein bisschen länger. Insofern sind die dann vielleicht auch schon so weit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Möglicherweise zieht es da Microsoft wirklich durch. Und ich glaube, das liegt dann nicht daran, dass sie nicht fertig sind, dass Snapdragon X früher startet mit dem neuen Windows, mit dem Copilot Plus und auch wenn andere Hersteller Hardware fertig haben, Windows eben erst im zweiten Halbjahr irgendwann erscheint für x86 mit dem erforderlichen Update. Ja, bin ich mal wirklich gespannt und jetzt feiert sich AMD natürlich trotzdem. Sie haben den Prozessor mit der stärksten NPU, Sie haben dann auch noch was eingebaut, das nennen sie, jetzt lass mich mal hier scrollen, Block FP16, dass sie nämlich, und da bist du jetzt wieder eher der Experte, dass sie Befehle mit 16-Bit-Genauigkeit in diese INT8-Architektur reinkippen können, ohne dass der Entwickler da irgendwas mit zu tun haben muss. Und das wird genauso schnell berechnet wie INT8-Befehle.
Bitte. Ja, diese verschiedensten seltsamen, in Anführungszeichen, neuen Datenformate, die hat ja NVIDIA vor einigen Jahren schon lanciert. Und bei TOPS, es wird ja bewusst nur von TOPS gesprochen, weil man da halt irgendwas reinkippen kann, um auf die 50 zu kommen. Und es sind dann meistens auch so seltsame Datenformate.
Ja, und es wird wahrscheinlich auch relativ kostspielig werden. Da kommen wir zum letzten Punkt bei diesem Thema, denn es gibt zum Start genau zwei Modelle auf Basis von Strixpoint, den Ryzen AI 9 HX370 und den Ryzen AI 9 365. Also dieses ganze Namensschema, da haben wir auch nochmal einen eigenen Inhalt zu. AMD hat nicht nur die Nomenklatur geändert und das AI direkt vorne ins Brand-Level reingezogen, weil es halt so eine wesentliche Aussage ist, die Kunden in Zukunft sofort sehen können sollen. Sondern sie stellen jetzt auch das vorher hinten angestellte HX vor die Nummer, weil die Kombination aus 9 und HX wohl das ist, wonach die Kunden am ehesten gucken. Und dann haben sie es wenigstens direkt vor sich und wissen, 9 HX ist besser als 9 und müssen nicht 9 370 HX mit 9 365 ohne HX vergleichen. Bla bla bla. Auf jeden Fall sind beide absolute Top-Modelle, die mit ihrer Konfiguration auch über alles gestellt werden, was es bisher gegeben hat. Nämlich der große nutzt alle 12 Kerne, also 4 plus 8. Der kleinere nutzt 10 Kerne, 4 plus 6, das sind halt mehr als die maximal 8, die es bisher gegeben hat. Und der große nutzt die 16 CU iGPU, das ist auch mehr als es bisher gegeben hat. Und der kleinere 12, das ist halt so viel, wie es bisher gegeben hat, aber mit der neuen Architektur. Und da sieht man auch wieder, was wir überall jetzt gesehen haben und auch wahrscheinlich immer wieder und noch krasser sehen werden in Zukunft, dass neue Modelle oder Serien nicht gleich alles ersetzen, was es bis zu dem Tag gegeben hat, sondern das Alte läuft erstmal weiter und das Neue wird oben drüber gestellt. Und bei Strixpoint ist es halt wirklich ganz krass mit diesen zwei Modellen, die über allem anderen stehen. Und die TDP-Klasse ist gleich geblieben, 28 Watt, konfigurierbar von 15 bis 54. Und da bleibt es auch abzuwarten. Ne? Der Chip ist deutlich größer, er hat mehr Kerne, er hat mehr Shader, er hat eine größere NPU, agiert trotzdem in derselben TDP-Klasse. Da hat sich aber die Fertigung, jetzt muss ich gerade noch mal in mich gehen, hat sich da was getan? Ich glaube, ja, kann ich jetzt aber gerade in dem Moment nicht beantworten. Ich glaube, dazu gesagt hat AMD noch gar nichts. Ich glaube, es ist auch gleich geblieben bis gegenüber Hawkpoint und Phoenix. Ja. Wirst du dir ein Strixpoint Notebook zulegen, Fabian?
Ich habe ja einen MacBook Pro, also bin ich da ein Stück weit außen vor. Nein, werde ich nicht. Und wenn, dann würde ich natürlich auf Strix Halo warten, aber dazu gab es ja leider gar nichts.
Ja, dann jetzt machen wir hier auch den Deckel drauf, was dann doch überraschend war, weil wir haben jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder erstmal auf dem Papier und dann auch im Alltag sehr starke Notebook-Generationen von AMD gesehen und dann fiel das Feedback der OEMs immer relativ verhalten aus. Dieses Mal konnte AMD wirklich schon über 100 Design Wins, heißt es ja immer. Also wenn Dell sagt, wir machen XPS 13 mit eurem Prozessor, dann ist es ein Design Win. Und wenn Dell dann auch XPS 15 macht, dann ist es der zweite Design Win und so weiter und so fort. Also sie haben gesagt, es wird über 100 Modelle haben wir schon zugesagt bekommen und auch die Verträge schon in den Taschen von Acer, Asus, HP, Lenovo und MSI. Los geht's im Juli und von MSI und Asus haben sie dann auch schon ein paar ganz explizit genannt. Möglicherweise passiert dann da dieses Mal ein bisschen mehr, als es insbesondere jetzt in der letzten Generation der Fall gewesen ist, denn das ist ja so ein bisschen wieder eingeschlafen. Und ja, es sind auch diesmal wirklich eine ganze Menge hochpreisige Topmodelle wieder dabei, was dann auch damit korrespondiert, dass die CPUs jetzt auch bisher erstmal die beiden absoluten Topmodelle sind, die über allem anderen stehen. Ja, also das wird auch spannend, kommt auch im Juli. Stichwort, das alles noch vor den Ferien. Ja, interessant, aber arbeitsintensiv, würde ich mal sagen. Und ich habe noch ein Hawkpoint-Notebook hier, das werde ich jetzt aber auch festketten, verkleben, einschweißen, dass mir das nicht noch irgendjemand, nämlich der OEM, der es mir mal geschickt hat, vorher noch wegnimmt. Denn wie ist das so bei diesen ganzen Notebooks-Benchmark und Richtung Spiele und so? Ist ja alles für die Katz, muss alles neu gemacht werden. Und unser Desktop-CPU-Gaming-Parcours, da habe ich mir mit Volker auch schon mehrfach tief in die Augen geguckt. Der ist ja von Ende 23. Wir haben den jetzt ein halbes Jahr gut genutzt, aber man merkt, jetzt ist er eigentlich durch. Alles neu. Ja. Gut, Fabian. Alles neu. Ich glaube, AMD auch abgehandelt. Oder hättest du noch irgendwas zu ergänzen?
Nee.
Dann gucken wir nochmal auf die...
Nix. Also ja, RDNA 4, gar nichts. Aber das haben wir ja schon angesprochen. Ne?
Ja, genau. Ja, ich hatte es nicht explizit gesagt, aber ja, das war auch eine Frage in der Sonntagsfrage. Genau, da gingen immerhin 51,8% aus, dass es einen Teaser geben wird und 21%, dass das angekündigt wird. Das
ist genauso das wie bei... Ist
im Gleichschritt. Ja, genau, wie bei Blackwell. Ne? Ja. Ja, also beide Male viel erwartet, nichts geliefert bekommen.
Was mich ja gewundert hat, war, dass AMD Strixpoint Ryzen AI 300 in der Umfrage bei vollständiger Ankündigung nur 32,7% hatte.
Ja, das wollte ich vorhin noch erwähnen, dann dachte ich...
Weil das war ja Wochen vorher schon klar, dass das eigentlich, dass der Balken hätte eigentlich bei 100% sein können. Schon ein paar Wochen vorher. Das hat mich
gewundert. Ja, da sieht man dann auch wieder, dass es eben nicht so ein Fokusthema ist.
Aber es interessiert halt, also offensichtlich ist das Interesse halt nicht da. Also bei uns im Forum, in der Enthusiasten.
Bei den Teilnehmern in der Umfrage. Ja. An diesem Sonntag, Fabian.
Ja.
Kommen wir zu Intel. Da hatte Intel, als Qualcomm und Microsoft neulich die Copilot Plus PCs vorgestellt haben, mit Snapdragon X Elite und Plus, ja schon gesagt, wir stellen Luna Lake zur Computex vor. Und wir geben ein Update zu Arrow Lake, also den ersten Core Ultra Desktop Prozessoren. Und sie hat nichts gesagt zu Battlemage, den neuen Arc-Grafikkarten.
Aber da gab es halt ja tatsächlich Infos, also Architektur zumindest.
Ja, aber so, wir haben letzte Woche, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, ja, Luna Lake kommt, 100% Check. Arrow Lake werden sie, wenn das Ding gut wird, werden sie irgendwas zeigen. Sei es
Luna Lake war ja auch in der Umfrage bei 20%, ne?
Also das ist, ja, und da hat Intel ja wirklich gesagt, das Ding kommt zu Computex. Okay, ja, du hast schon gesagt, 21% Fabian, die 0,7 wollen wir nicht unterschlagen und dann auch direkt aufrunden. Arrow Lake, wo Intel gesagt hat, da gibt es ein Update, sie haben es noch nicht mal Teaser genannt, sie haben gesagt, da gibt es ein Update zu Computex, sie haben gesagt, 29,1%, da wird es einen Teaser geben und 13,6%, das werden sie ankündigen. Da können wir uns ja auch wieder sagen, warum überhaupt 13,6 nicht 0%, weil Intel hat ja gesagt, wir kündigen das Ding nicht an. Und wir hatten da gesagt, wenn das gut wird, dann werden sie irgendwie, weiß ich nicht, Blender, Render, Cinebench, Gaming Benchmark irgendwas zeigen. Weil was soll ein Update sonst schon sein?
Willst du das kurz vorwegnehmen, bevor wir das jetzt ewig wieder aufbreiten?
Okay, also Arrow Lake hat Pette Gelsinger sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, kommt dieses Jahr.
Das war das Update, ne? Jeder wusste es schon, eigentlich wurde keiner geupdatet, aber ja.
Gut. Ja, anscheinend hat es Intel vorher noch nie öffentlich so kundgetan. Aber da war ich dann auch echt überrascht. Und ich musste dann auch am Dienstag früh, die Keynote war ja in der Nacht zum Dienstag, wir hatten auch wieder mannigfaltig Zeug vorab. Volker hat sich die Finger und die Augen wund getippt und das auch schön aufbereitet zu Luna Lake und den Xeons und so weiter und so fort. Und da war aber nichts zu Arrow Lake im Vorfeld dabei. Aber die Firmen halten ja immer noch irgendwas zurück. Sei es die größte Überraschung, die man wirklich nicht geleakt sehen will. Oder
das One More Thing.
Ja, damit sich halt auch bei der Presse nicht das Gefühl einschleicht, man könnte ja alles vorab runternudeln und müsste dann gar nicht mehr sich mit dem eigentlichen Event beschäftigen. Und da habe ich auch mal Volker gesagt, ich in meiner Blase hier zwischen Aufstehen, Kinder zur Schule und dann jetzt am Rechner sitzen, habe ich das Gefühl, dass zu Arrow Lake gar nichts kam. Da meinte er, ja, nee, da muss ich das jetzt auch nochmal die Aufzeichnung der Keynote angucken, aber was ja auch auf Ixo sieht und so, hat Intel nur gesagt, kommt im zweiten Halbjahr. Und ja, ist auch so gewesen.
Und das Interessante das war ja nach der AMD-Keynote. Also ich meine, ich gehe fest davon aus, dass Intel schon im Vorfeld der Keynote von AMD wusste, was AMD vorstellen wird, weil sonst wären sie ja quasi blind in ihrem eigenen Markt. Aber
ja, das weiß ich immer nicht. Was wissen die?
Aber es war ja sogar nach der Keynote. Also das heißt, sie haben ja gesehen, Ryzen 9000 wurde nicht nur geteasert, sondern umfassend vorgestellt. Das wäre ja ein dringendes Signal gewesen, noch irgendwas auf die Beine zu stellen und zu sagen, hey, wir bedienen dieses Segment dann im Herbst auch. Wir haben da auch was Starkes.
Und wir können wir da sind mithalten. 20% schneller als ein Ryzen 7950X. Was bedeutet, der Ryzen 9950X taktet gleich schnell und hat 16% mehr. Wir zerlegen das Ding. Also im Sinne von 4% schneller.
Aber es wurde nichts gesagt, gar nichts. Ja. Man hat komplett stillgehalten. Also das wirft
ja, dafür eigentlich, hat,
jetzt, ist das eher negatives Foreshadowing.
Frühstücken wir das doch gleich ab. Er hat dann, im Sinne von der CEO von Intel, Herr Gelsinger, der hat
dafür Liegestütze mehr gemacht auf der Keynote. Das ist so.
Habe ich auch nicht mitbekommen. Ich glaube diesmal nicht. Das war zu Innovation, ne? Letzten Herbst der Fall. Er hat über Panther Lake gesprochen. Das ist ja dann der Nachfolger von Arrow Lake nächstes Jahr, der dann in Intel 18A, ich glaube, haben sie nicht gesagt überwiegend? Nee, haben sie gesagt alles? Ich glaube, sie haben gesagt überwiegend in eigener Fertigung.
Ja, das sind ja mehrere Teile, sondern teils bei TSMC, ne? Und aktuell bei Arrow Lake ist es noch so, das Ding ist fast komplett bei TSMC, oder nicht?
Nee, Arrow Lake kommt Gerüchten zufolge mit einer Mischung und die letzten Gerüchte sagen auch, dass möglicherweise die Compute-Tiles mit den Kernen wirklich von TSMC kommen. Aber da hat er nichts zu gesagt. Er hat einen Wafer gezeigt, in Intel 18A belichtet. Also das ist ja die Fertigung, wo Intel dann wirklich wieder on par oder sogar vor TSMC liegen will. Ob sie es dann mit TSMC 3N oder 2N schon vergleichen, warten wir es mal ab. Aber das ist das, was Gelsinger immer wieder groß an die Wand malt und ja, ich meine, die haben jetzt so viel investiert, das muss ja auch irgendwann dann funktionieren, wenn sie jetzt Arrow Lake teilextern fertigen lassen. Ja, ich glaube, Intels Zukunft ist eben nicht nur Chips zu designen und fremdfertigen zu lassen, sondern da ist elementarer Bestandteil und da haben sie jetzt so viel investiert, die eigene Fertigung, die man in Zukunft ja auch extern verkaufen will. So, aber er redet halt dann gerne über Panther Lake, den Nachfolger, und über Arrow Lake war halt relativ wenig zu sehen. Und das spricht dann auch nochmal so ein bisschen dafür, dass es vielleicht noch nicht der ganz große Schritt werden wird. Wenn man sich
jetzt schon auf den Nachfolger fokussiert, bevor der Vorgänger überhaupt angekündigt ist.
Lass uns zu der großen Ankündigung kommen, die wenige Leser von uns erwartet haben, obwohl sie von Intel angekündigt gewesen ist, nämlich Lunar Lake. Denn die lässt ja eigentlich Großes vermuten für Arrow Lake. Und da hat Intel so viel zu erzählt. Da gab es ja einen Tech Day. Ich habe ja letzte Woche gesagt, einer von uns ist schon in Taipei. Das war in dem Fall Wolfgang. Volker war nämlich verhindert diesmal. Und der war im Vorfeld der Messe schon in Taipei, weil da hat Intel einen Tech Day veranstaltet. Da ging es um Lunar Lake. Und das Ding ist ziemlich komplex und umfassend vorgestellt worden und Volker hat da, glaube ich, fast 5000 Wörter auch zusammengefasst. Wir reißen es mal kurz in Stichpunkten ab, Fabian, oder?
Es gibt ja auch hier 8 Stichpunkte relativ am Anfang des Artikels.
Ja, ich dachte, das ist doch ganz praktisch. Ja. Fang mal an.
Ja, es ist ein mobiles System on a Chip mit DRAM auf dem Package, also dem Arbeitsspeicher tatsächlich schon, auf einem Package zusammen mit der CPU, ne? Also im Ende inspiriert von Apple Silicon, steht auch schon direkt dahinter. Das ist der Ansatz, den Apple auch schon hat. Der RAM wird einfach draufgelötet und dann muss man sich auch nicht mehr so bemühen, um zu rechtfertigen, warum der RAM so teuer ist. Nee, keine Ahnung.
Ja, das hat ja auch Vorteile für die Latenz, die Bandbreite,
ja.
CPU und iGPU. Ja.
Und das wird gefertigt und gepackaged, also das zusammen, das Aufeinanderkleben dieser verschiedenen Bauteile, das wird von TSMC vorgenommen. Nur der Base-Teil, also das, wo das alles draufgeklebt wird, das kommt von Intel.
Ja, das ist halt schon krass. Das ist das heiße SoC, mit dem Intel ist jetzt ja auch als Copilot Plus PC ready, mit, ich glaube, 47 TOPS im Ultrabook mit ARM und Strix Point und aber auch Apple aufnehmen will, das wird halt alles von TSMC gefertigt. Es sind ja 2 Chiplets, in dem Fall ist es nicht wie bei Meteor Lake, sind es nicht 4, sondern es sind 2, ein so ein I/O-Controller-Hub und einer mit GPU, NPU und CPU in einem Chip, aber es kommt alles aus der TSMC 3N-Fertigung, also dem, was auch Apple nutzt, und wird auch bei TSMC alles miteinander verbunden, auf diesem Intel-Base-Teil. Ja. Und das ist eben, jetzt knüpfen wir nochmal dran an, das ist das, was auch Arrow Lake so fortsetzen wird. Mal abgesehen davon, dass Intel da dann auch Teile in dieser 20A-Fertigung, also dem Vorgänger der so hochgelobten 18A Panther Lake Next Year-Fertigung, fertigen wird. Insofern ist das dann nochmal ein Unterschied, den es Richtung Arrow Lake gibt. Wenn man sich Lunar Lake anguckt, sagt Arrow Lake, muss da eigentlich komplett durch die Decke gehen. Ja, dritter Punkt, Fabian, den Lunar Lake ausmacht.
Wir haben 8 Kerne, also nicht wie bei AMD eben 12, sondern wir haben 4 Performance-Kerne und auch 4 Efficiency-Kerne. Diese Kerne, die sollen geil werden, sagt Intel im Endeffekt. Schon die E-Cores.
Ja, Volker war auch, als der von Wolfgang die ganze Information auch von vor Ort und die Unterlagen von Intel bekommen hat, sich das alles gesichtet hat, das waren irgendwie 500 Seiten PDFs und Hintergrundinformationen und so, hat schon gesagt, das ist, also jetzt erstmal rein die Kerne betrachtet, das scheint schon ein Brett zu sein.
Zurück denn zu dir. Die E-Cores, also die kleinen, die süßen, kleinen, effizienten Kernchen, die sollen leistungsstärker sein als das, was wir bisher in der 14. Generation Core hatten.
Ja, die heißen Skymont, jetzt aktuell 13. und 14. Generation Core heißen die P-Cores Raptor Cove und Intel verspricht im Schnitt bei gleichem Tag 2% mehr Leistung der neuen Skymont-Kerne gegenüber den Raptor Cove-Kernen.
Und damit ist es gegenüber Meteor Lake fast 70% mehr Leistung pro Takt.
Ja, also. Genau, da haben sie verglichen mit diesen super effizienten E-Cores, die ja im SoC-Teil bei Meteor Lake drinstecken.
Ja. Und die Performance-Kerne wiederum, die 4, die hätten 14% mehr IPC als Raptor Cove.
Das ist ein kleinerer Anstieg als bei Ryzen 9000 mit Zen 5, aber da ist ja Intel zuletzt auch, wenn man den Takt noch mit in die Gleichung genommen hat, führend gewesen, was die Single-Core-Leistung anbelangt hat, immer noch. Ja, und diese E-Cores, das hat jetzt Intel auch mal aufgelöst. Es gab ja mal die Gerüchte, dass Lunar Lake, aber dann auch Arrow Lake kein Hyper-Threading mehr bietet. Da hat jetzt Intel gesagt, die Gründe dafür sind die neuen E-Cores. Die können halt super viele Aufgaben übernehmen.
Da hatten ja bisher eh schon kein Hyper-Threading, die E-Core, also kein
simultaneous
Multithreading.
Die aber sie sind dann auch immer in Zukunft. Genau, sie sind dann aber auch in Zukunft auf Arrow Lake. Wird es ja mehr davon geben, wahrscheinlich wieder 12 oder sogar noch mehr. Sind sie der Grund dafür, dass Intel auf Hyperthreading auf den großen Kern verzichtet, weil das letztendlich es kostet mehr und es ist die ganzen Probleme, die man letztendlich damit hat, vielleicht ist auch ein bisschen die Sicherheit, dann hat zwar Intel selber nicht genannt, aber ja, dieses Hyperthreading war ja auch immer mal wieder ein Grund für Sicherheitslücken oder eine Ursache für Sicherheitslücken in CPUs,
die Performance sind. Mit Performance-Einbußen über Software-Updates bereinigt werden mussten. Ja, aber ich meine, das muss man, denke ich, ganz deutlich sagen, wenn man das überfliegt und das liest, man wird sich für diese Tragweite vielleicht nicht bewusst. Wir haben bei den Performance-Kernen kein Hyper-Threading, kein simultaneous Multithreading mehr. Das heißt, wir haben nicht mehr zwei logische Prozessoren, die im Taskmanager mit zwei Fensterchen angezeigt werden pro Kern. Und das wird es auch im Desktop nicht mehr geben. Das ist bei Intel für Consumer-Produkte aktuell nicht mehr vorgesehen.
Das ist auch bestätigt, dass das Arrow Lake dann auch nicht bekommen wird. Aber die Kerne können es rein theoretisch noch. Oder der Scheduler. Möglicherweise nicht auf Arrow Lake und Lunar Lake, aber im Xeon-Segment, wo ab nächsten Jahr dann ja auch die neuen P-Kerne und E-Kerne kommen, da wird es weiterhin Multithreading geben oder Hyperthreading, wie es bei Intel ja der Markenname lautet. Und da wird man das weitermachen, weil es in der Regel da dann doch noch Vorteile hat. Und es gibt in Zukunft, startend mit der 6. Generation Xeon, und das hat ja Intel jetzt auch final vorgestellt, gibt es ja nur noch reine E-Core-Xeons und reine P-Core-Xeons. Und in Zukunft werden die reinen E-Core-Xeons werden kein Hyper-Threading bieten, aber die neuen P-Core-Xeons, die aktuell noch nicht auf den Kern, aber ab nächsten Jahr dann auf diesen neuen P-Kern basieren, die werden, auch wenn Arrow Lake und Lunar Lake und Panther Lake es nicht tun werden, die werden weiterhin Hyper-Threading bieten. Die haben ja aber auch keine E-Cores, die zur massiven Parallelisierung als unterstützende Elemente dann zum einen.
Ist dann ja ein Stück weit im Server auch so wie AMD, da hatten wir ja eben angesprochen, die Epics ja auch mit den C-Kernen, mit den kleineren Kernen bereitstellt. So ist es dann jetzt hier halt mit E-Course bei Intel. Ist nicht genau das genau, Gleiche, also, aber es geht halt in die gleiche Richtung von der Konzeptionierung.
Auch da gibt es zwei große Pamphlete von Volker zum Thema. Vorgestellt ist jetzt ja final die Xeon 6. Generation Sierra Forest. Das ist dieser reine E-Core Xeon. Der startet zuerst mit 144 E-Cores. Aber das sind noch nicht die, die jetzt in Lunar Lake stecken. Das sind noch die alten. Und kommt dann im großen AP-Sockel auch noch in einer Dual-Chip-Variante mit 288. Ich glaube, er ist ja sowieso schon Dual-Triple-Chip. Und dann packt man davon noch mal doppelt so viel auf ein größeres Package. Dann hat man 288 E-Cores. Und später im Jahr kommt Granite Rapids. Das ist die P-Core-Variante der sechsten Generation. Und die bietet bis zu 128 P-Cores. Aber eben auch noch nicht die, die jetzt Lunar Lake hat. Also das kommt dann eben erst im nächsten Jahr. Also haben wir das abgefrühstückt. So, jetzt kommen wir zurück zu Lunar Lake.
Und dann nochmal ganz kurz zu dieser IPC. Ja. Da frage ich mich nämlich, bei den E-Cores ist ja egal, haben wir sowieso keinen Vergleich zu vorher mit Hyperthreading, aber bei den P-Cores hatten wir ja theoretisch vorher Hyperthreading. Sind diese 14% IPC, berücksichtigen sie schon, dass Hyperthreading wegfällt oder nicht?
Würde ich von ausgehen, habe die Fußnote aber nicht im Kopf und weiß auch nicht, ob es eine gab.
Gut. Aber das ist eine Frage, die ich, also wird sich dann halt zeigen, wie das kann halt auch wirklich sein, dass wir hier sehr große Schwankungen dann in der Leistung haben. Also, dass wir halt Anwendungen haben, dass wir Workloads haben, die bisher sehr stark von Hyperthreading profitiert haben, bei denen das jetzt halt eben dann zum Problem wird, dass es wegfällt, weswegen die IPC vielleicht sogar sinkt oder die Leistung, aber auf der anderen Seite wird es halt auch welche geben können, denen das ganz egal war, wo es keinen Impact hat.
Also ja, glaub, aber auf der anderen Seite ziemlich. Ist ja Hyperthreading immer nur ein Multicore-Last-Thema und da wirst du, also ich meine, wer guckt sich dann an, ob jetzt der eine P-Core, dadurch, dass er kein Hyperthreading mehr hat, 4% langsamer ist oder dann lassen wir es 15% sein.
Wenn man das mit insgesamt mehr Kernen erschlagen kann, kann man das kaschieren, ja.
Ja, und nicht nur mehr, sondern die E-Cores, Efficiency-Cores, die sind ja einfach unfassbar viel schneller. Also das Ding wird auf jeden Fall schneller sein. Kleinen Stern, kommen wir gleich
noch zu. Ja, ich meinte jetzt wirklich, bei gleicher Konfiguration wäre es halt eventuell. Aber inwiefern es überhaupt eine gleiche Konfiguration geben wird innerhalb einer Produktklasse, das ist die andere Frage, ja. Gut.
So, und jetzt kommen wir zum Punkt 7. Punkt 6 haben wir schon abgefrühstückt mit den Xeons, die nächstes Jahr dann auch die gleichen Kerne bekommen werden. Wobei gleich Intel wird die auch noch mal anders konfigurieren. Da geht es ja bei Intel jetzt auch hin, dass wir haben dann zwar den gleichen Lion Cove, die gleiche Lion Cove Architektur, aber der Lion Cove P-Core wird möglicherweise in Arrow Lake schon, aber dann erst recht nächstes Jahr im Xeon auch noch mal mehr Cache bekommen oder so. Also das sind nicht 100% immer die gleichen Kerne, aber es ist die gleiche Architektur, die dahinter steckt. Und jetzt kommen wir noch zu iGPU. Lunar Lake ist das erste Produkt, was in den Handel kommt von Intel mit XE2-Architektur, die dann auch Basis ist für Battlemage, was wiederum der Codename ist für die GPU-Architektur, die in der zweiten Generation Intel Arc zum Einsatz kommt.
Hoffentlich noch im Herbst oder im Winter, hieß es ja immer, wurde aber gar nichts im Detail zu gesagt, also zu den diskreten Grafikkarten, aber es wurden einige Details vorgestellt zu der Architektur grundsätzlich dahinter. Zum Beispiel haben sie ja gesagt, dass man 1,5-mal so viel Leistung pro Leistungsaufnahme bringen möchte. Also 50% mehr Effizienz.
Ja, sie haben die Raytracing-Architektur, haben sie deutlich aufgebaut. Sie haben auch die ganze, wie heißt es, dieses SIMT, Simultaneous Input, Multiple.
Ach so, Multiple Data. Single Instruction, Multiple Data.
Ja, Single Instruction, genau.
Also es ist ja bei Grafikkarten immer so, dass die Shader da in, also bei Nvidia heißt es Warps, bei AMD glaube ich Wave, ne? Ich weiß, also bei AMD weiß ich es halt nie, weil ich Q da, damit habe ich halt schon gearbeitet oder arbeite ich, deswegen weiß ich das da. Das sind 32er Blöcke und die können immer nur die gleiche Instruktion ausführen, aber auf verschiedene Daten. Das heißt, dann heißt es jetzt, hier kommt Multiplikation und du machst bitte die gleiche Multiplikation, aber mit 32 mal verschiedenen Daten kommen natürlich 32 verschiedene Ergebnisse, aber man hat natürlich wenig Flexibilität auf den ersten Blick. Aber das ist halt das, was die Grafikkarte halt gut kann und gut macht. Und das wusste ich tatsächlich gar nicht, zumindest hatte ich das nicht präsent, dass das bei AMD, dass das bei Intel bei Arc bisher auf 8er Also es das heißt nicht Warps. Warps heißt jetzt bei Nvidia, aber ich nenne es jetzt mal Warps, weil ich nicht weiß, wie Intel das nennt, konzipiert war. Und jetzt gehen sie hoch auf 16er. Und da habe ich mich echt gefragt, jetzt gerade auch nochmal, warum den 8er? Hä? Verstehe ich
nicht. Ja, was ist die Antwort? Achso.
Ja, weiß ich nicht. Also man würde sich ja denken, wenn man in dieses Segment neu reinkommt, dann schaut man sich, also was Intel ja getan hat, dann schaut man sich vielleicht einfach mal an, okay, was macht denn der Marktführer? Und wenn der 32er Warps hat und schon immer gehabt hatte, warum geht man dann auf 8? Also klar, man kann natürlich eventuell flexibler auf Dinge reagieren, aber das ist eigentlich nicht das, was Grafikkarten machen müssen. Man will halt einfach ja, große Datenmengen mit hohem Durchsatz behandeln. Und wenn dann natürlich immer 8er Warps gescheduled werden müssen, dann ist der Aufwand für, also vom Scheduling her, von den Instruktionen her, ist der Aufwand dann natürlich viermal so hoch für die gleiche Datenmenge, die eine Nvidia-GPU mit einem Warp durchpeitscht. Ja. Also gut, ja. Ich bin da jetzt kein Elektrotechnik-Ingenieur mit Fokus Halbleiter, aber aus dem Aspekt, den ich als Informatiker habe, erscheint mir das erstmal ein bisschen seltsam, warum sie das bisher überhaupt so gemacht haben. Aber jetzt gehen sie anscheinend in die andere Richtung. Hm.
Ja, also wer das sich nochmal im Detail angucken will, da hatte Wolfgang extra Inhalt zu gemacht, zu den Neuerungen, die Intel zumindest kommuniziert hat auf dem Tech Day zu XE2 im Rahmen der Lunar Lake Präsentation oder Vorstellung. Und da kann sich Richtung Battlemage dann auch noch ein bisschen was tun. Das war in der Vergangenheit ja auch so. Die Alchemist XE-Architektur, die Basis der ARC 1.0 diskreten Grafikkarten gewesen sind oder ist, die war jetzt auch nicht 1:1 gleichzusetzen mit der XE-Architektur, die zu Anfang in den iGPUs zum Einsatz gekommen ist. Und letztendlich dann ja mit Meteor Lake ist ja dann erst die Architektur, die davor schon in den ARC-Grafikkarten gesteckt hat, dann wirklich auch als iGPU verfügbar geworden im Ende letzten Jahres. Letzter Punkt, was habe ich hier noch? Punkt 8, ganz wichtig, ne? Die NPU mit 48 TOPS. Ja, weil es mehr als auch AMD auf dem Schirm hatte, weil die hatten ja noch eine Folie, wo sie gezeigt haben, wir haben 50 und Intel und Qualcomm haben 45, macht am Ende aber dann auch letztendlich wirklich keinen Unterschied. Microsoft sagt, ihr braucht 40, auch wenn sie das öffentlich nie so kommuniziert haben, aber das ist wohl das hat jetzt auch nochmal, ich glaube, Intel gesagt oder AMD. Und damit ist 40 plus ist 40 plus und reicht. Und dann läuft der Copilot Plus mit den lokal ausführbaren AI-Modellen, die dahinter stecken, und ja, man wird dann nicht mitkriegen, dass Recall irgendwelche Screenshots, die alle paar Sekunden erstellt werden, schneller auswertet. Es kommt ja nur darauf an, dass der Akku nicht leer ist, und dann könnte man genauso wieder sagen, ist mehr Leistung auf der NPU doch irgendwie auch wieder von Nachteil, aber wissen wir nicht, wie effizient 50 TOPS gegen 47 oder 48 TOPS.
Ja, genau. Man hat halt 2 Milliarden willkürlich gewählte Random Operations pro Sekunde weniger. Also das ist ja
dein Lieblingsthema.
Ja, es ist halt so hanebüchen. Es kann halt auch sein, dass 48 TOPS am Ende viel leistungsstärker. Also wenn ich halt sage, ich kann hier 48 Trillionen FP64 Operationen durchpeitschen, dann wäre das Ding leistungsstärker als ein H100 von Nvidia. Also es ist so hanebüchen.
Ja. Also Lunar Lake, was mich dann auch hier wieder noch ein bisschen überrascht hat, Intel hatte ja im Vorfeld schon gesagt, kommt Q3 zur Holiday Season, wobei sie jetzt da nochmal konkretisiert haben, dass sie damit nicht Weihnachten, sondern irgendwie auch schon eher Back to School gemeint haben. Also Richtung September gehe ich davon aus, dass es die ersten Modelle geben wird. Möglicherweise, wie vorhin angesprochen, dann auch direkt mit Copilot Plus, während die ersten AMD-Notebooks im Juli wahrscheinlich noch ohne Copilot Plus auf den Markt kommen, weil es das x86 Windows 11 24H2 Update noch nicht gibt. Und was Intel noch nicht bekannt gegeben hat, waren konkrete Modelle. Also, und auch noch nicht das Branding. Sie haben nicht einmal gesagt, was ja die Gerüchteküche erwartet, dass Lunar Lake Intel Core Ultra 200V ist, während dann Arrow Lake Intel Core Ultra 200K, KS, KF, T, F, was auch immer sein wird. Und deswegen sieht man da auch, denke ich mal, dass Intel noch ein Stück weiter weg ist vom Marktstart, als das jetzt AMD ist. Und jetzt kommen wir noch einmal abschließend zu Arrow Lake. Wir haben jetzt ein bisschen über die Lunar Lake Architektur gesprochen. Und ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich, wenn man sich das anguckt und sich dann überlegt, dass Arrow Lake ja alles nur noch mehr vorhanden ist von Luna Lake und wahrscheinlich bei höherem Takt, dann muss das Ding doch
und mehr,
abgehen wie Sau. Und dann hat aber Intel nicht darüber gesprochen. Ja, dann haben wir halt gewisse Einflussfaktoren wie mehr Verbrauch auch immer mehr, eine andere Fertigung. Intel wird
irgendwas selber machen. Ja, ich glaube, machen. Das ist die Krux, oder?
Ja, vielleicht wird es auch ein Brett. Aber es ist halt komisch und durchaus nachvollziehbar, warum es nicht 1:1 sich von Luna Lake übersetzen lässt, auch wenn da die Vorbehalte in der Community ja auch relativ groß waren. Also wir müssen sagen, wir hatten selten so viel Feedback und auch Resonanz und auch Klicks auf die Vorstellung einer neuen Mobile-Architektur. Das ist ja meistens mit sehr viel Herzblut, Aufwand, Schweiß und Tränen verbunden.
Auch ja, mehr Aufwand als für den Desktop, ne? Weil es ja mehr zu beachten gibt eigentlich. Aber
ja, und dann interessiert es keinen. Das war dieses Mal anders. Aber auch da ist natürlich das.
Es hat nur im Vorfeld niemanden interessiert.
Reserviert. Weil das sieht jetzt alles wahnsinnig gut aus, aber auch da müssen wir erstmal abwarten, wie sich Luna Lake schlägt. Insofern, das wissen wir ja auch noch nicht. Und vorausgesetzt, das ist aber das von Intel angekündigte total coole Ding, heißt es leider immer noch nicht, dass das Arrow Lake auch so sein wird, weil es ist eben nicht 1:1 das Gleiche. Ja.
Ja, und dann wird es halt, also es wird über die zweite Jahreshälfte dann, ja, weil Juli ist ja schon zweite Jahreshälfte, oh Gott, wird es da sehr spannend, ja. Wer in welchem Segment wann die schnellste CPU hat. Und da mischen ja dann derzeit mehr Hersteller mit denn je und mehr Architekturen mit denn je. Also, ich meine, was AMD zum Beispiel ja auch noch nicht vorgestellt hat, ist X3D.
Ja.
Und wenn wir jetzt muss ich ganz kurz hier einmal live googeln, also nicht googeln, sondern CB suchen, wie viel Prozent schneller in Spielen denn eigentlich der 7800 X3D ist als der 7800. Wo habe ich denn das hier?
Tja, das weiß ich nicht, wo du das hast.
Wo finde ich das denn? Warte mal.
Ich kann ja auch mal parallel bei uns googeln.
Aber hatten wir den 7800 nie im Test? Wir hatten den 7700X im Test.
Also ich bin schon im Test des 7800.
Bin ich einfach furchtbar? Finde ich mich hier nicht zurecht oder was? Ja, den Test des 7800X3D habe ich. Also was mache ich denn hier? Performance Rating. So, das ist das, was ich gesucht habe. 21% liegen wir über einem 7700X. Also 8 Kerne ohne bla bla. Das heißt, wenn die 9000, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wenn jetzt 9000, Ryzen 9000 14% schneller wird, oder waren es 16% schneller wird als
16 waren es.
Als die bisherigen, als die 7000er ohne X3D, dann reicht das nicht, um die 7000er X3D in Sachen Gaming zu schlagen.
Ja, ich denke, das wird AMD schon wieder so hinkonfiguriert haben mit den Taktraten und den Teilnehmer-Taktraten.
Also da ist dann schon noch, ich meine, der 59 X3D war ja nochmal ein Stück schneller. Also, und das heißt, wann kommt X3D? Legen sie da noch im Herbst nach? Und was ist mit Intel? Ja,
das ist,
wird also dann Intel vielleicht schneller sein, weil X3D fehlt?
Die Gerüchte sind ja eher Richtung CS Anfang nächsten Jahres.
Ich befürchte es. Ja. Und wenn Arrow Lake da halt wirklich gut wird, dann wäre die Krone der stärksten Gaming-CPU bei Intel.
Ja, sie starten dieses Jahr immerhin 2 Monate früher als bei Ryzen 7000. Vielleicht wird es auch eine ganz knappe Kiste. Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall das, womit wir uns die nächsten Monate dann hoffentlich früher als später beschäftigen werden, nämlich die AMD-Neuvorstellungen. Kleines Update zu den Snapdragon X-Notebooks. Hab nix, weiß nicht, dass ich was haben werde. Hat sich nichts geändert seit den letzten 2 Wochen. Und Feedback war ja auch erstmal, Microsoft hat da die Hand drauf, keiner darf was schicken, bevor der 18. Juni um ist. Lassen wir uns mal überraschen, ob da noch irgendwas Handfestes vorher eintrudelt oder wir uns dann im Nachgang darum kümmern müssen. Und Intel wird aber noch ein bisschen dauern.
Hier, so, Sonntagsfrage. Entschuldigung, wer wird am Ende des Jahres die schnellste Gaming-CPU für den Desktop anbieten? Habe ich sogar gefragt. Und unsere Community sagt zu 84%, es wird AMD sein.
Gut, da war aber noch nicht die Info raus zu den Luna Lake Kernen, die ja dann noch in Arrow Lake stecken.
Also wenn Arrow Lake es zumindest schafft, schneller zu sein als ein 7950 X3D, sollten sie das eigentlich in der Tasche haben. Schauen wir mal.
Abwarten.
Ja, gut, die anderen Fragen müssen wir jetzt hier nicht im Detail.
Es gab noch eine ganze Menge weitere Neuigkeiten von der CES, natürlich auch die Hersteller, die dann irgendwie wieder was damit zu tun, von der CES, von der Computex, die was damit zu tun haben mit diesen Plattformen, die andere Hersteller wiederum vorgestellt haben. Die Themenseite zu Computex ist wirklich prall gefüllt, wie ja meistens zur Computex, muss man auch sagen. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen mehr, weil das so viele Plattformen neu vorgestellt werden, dann gerade auf dieser Messe ist dann doch nicht die Regel. Wir kommen jetzt aber noch mal zu Zuhörerfragen, Fabian. Da hatte ich dir letzte Woche verboten, dann doch noch eine zu stellen. Jetzt holen wir es nach, bevor wir dann auch diese etwas längere Computex-Episode von CB-Funk beenden.
CD Labs Radon Project hat hat schon vor... Ach Gott, jetzt habe ich das Falsche geöffnet oder was? Er hat auf jeden Fall irgendwann neulich gefragt, ob wir noch daran glauben, dass Apple einen M3 Ultra auf den Markt bringt. Also M3 kam ja letztes Jahr im Herbst und gibt es schon als M3 im MacBook Air und MacBook Pro, als M3 Pro und M3 Max auch im MacBook Pro. Aber Ultra wäre ja was für den Mac Pro und der sitzt ja immer noch auf dem... Das ist der M2 Ultra. Ja.
Ja.
Und jetzt hat Apple ja schon den M4 vorgestellt im iPad. Wird es einen M3 Ultra geben oder wird es direkt einen M4 Ultra geben und wann eigentlich? Und unsere Antwort ist eigentlich, ich habe keine Ahnung, wir wissen es nicht.
Also, ja, ich glaube, Apple ist da auch in der Zwickmühle, theoretisch. Ich sag mal so, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie, nachdem der M4 vorgestellt wurde, nochmal was mit M3 bringen.
Das Ding würde ja und quasi veraltet schreien, ne? Also.
Ja, auch wenn das natürlich überhaupt kein Vergleich ist. Das Ding ist auch auf M3-Basis in der alten Fertigung, also als doppelter M3 Max, ist das halt überall als was anderes als ein M4. Aber das ist ja trotzdem die Speerspitze im Apple Silicon Portfolio. Und dann noch das 3 zu nennen. Jetzt hattest du im Vorgespräch ja schon gemutmaßt, dass sie das einfach M4 Ultra nennen. Aber es sind zwei M3 Max.
Ja, und dann hat man da halt vielleicht, das ist das wieder so ein RDNA 3.5 Ding, wo man halt irgendwas backportet hat aus der neuen Sache oder, also die Krux bei der ganzen Sache ist ja, man kann ja nicht bei einer neuen Fertigung, ich meine, der M4 ist ja jetzt in State of the Art TSMC das teuerste und schnellste, was sie zu bieten haben.
Und wie dann auch Lunar Lake, ne?
Und in dieser Fertigung jetzt schon einen so unfassbar großen Chip wie den M3 Ultra oder einen M4 Ultra zu fertigen, das halte ich, Apple könnte sich das vielleicht leisten bei dem Yield, der vermutlich dann nicht so gut wäre, aber das macht man in der Regel ja nicht. Je größer die Chips werden, desto zumindest ein, zwei Jährchen sollten die Architekturen, die Fertigungstechniken dann gereift sein, damit man das ordentlich angehen kann. Man fängt ja in der Regel immer mit ganz kleinen Smartphone-Chips an. Und
also
daher würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir einen M4 Ultra in sehr naher Zukunft erwarten, der genauso gefertigt ist wie der M4 im iPad. Aber gut, es ist Apple, sie haben das Geld. Also wenn sie halt sagen, wir möchten jetzt hier im Herbst einen M4 Ultra, halte ich schon für möglich. Aber wann sie das machen, also es ist halt auch Apple.
Also ich habe jetzt auch diese Woche wieder steile These. Ich habe mir da gesagt, jetzt lang genug angehört. Ich sag, der M4 Ultra kommt, aber erst, wenn auch M4 Pro und M4 Max.
Ja, das sowieso, also iterativ, man geht hoch, ne?
Also, aber das würde bedeuten, oder und dann lege ich mich fest, es kommt kein M3 Ultra mehr.
Und dann war die Frage bei ihm auch noch, jetzt habe ich es nicht wieder gefunden, kommt auch ein M4 Giga oder irgendwas über dem Ultra noch? Und da würde ich aber sagen, nee. Also wir sehen ja schon, der Ultra, das ist ein Format, das macht man nur jede zweite Generation. Ich glaube, darüber kommt nichts.
Ja, der Gedanke war ja früher, glaube ich, auch immer, weil man die Intel Workstation Mac Pro Dinger ja mit bis zu 1,5 Terabyte Speicher ausstatten konnte, dass das doch irgendwie gar nicht funktionieren wird mit den Apple Silicon, egal wie viele man davon immer wieder aneinander klatscht. Und das hat Apple ja letztendlich aber auch nicht davon abgehalten, dann irgendwann mit dem M Ultra zu kommen, der ja wesentlich weniger Speicher hat. Was hat der gehabt? 192 GB, auch in der ersten Version schon?
Ja, ist halt auch wieder die Frage, wer braucht den und, 1 Terabyte?
Genau, also. Und gut, das, also, wahrscheinlich war die Pick-Rate da jetzt auch nicht besonders groß. Dann müssen wir
vor uns allem bei Apple, ne? Also was, wer kann das denn überhaupt bezahlen? Fragen wir mal so rum.
Ja, du kannst das ja auch im Nachgang aufrüsten, aber ja, und deswegen, das hat sie ja dann auch nicht davon abgehalten, das dann irgendwann so dann doch auch umzusetzen. Und insofern, der Giga, ich meine, der Ultra ist ja von CPU-Kern, das Ding ist ja einfach wahnsinnig schnell. Das heißt, aus der, deswegen kam ich über den Speicher. Ich glaube, aus der Speicherperspektive bräuchten sie jetzt nicht nochmal einen Giga, um zu sagen, wir haben jetzt auch einen Terabyte-Speicher oder so. Weil dann ist es auch wieder on-Package, also das wird ja auch alles immer, dieses ganze Packaging ist ein riesen Flaschenhals überall und nee, also deswegen, ich glaube, aus einer Speicherperspektive brauchen sie das nicht, weil sie jetzt auch gemerkt haben, wir brauchen keine 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher, auch wenn wir das konfigurieren lassen haben mit den Intel-Dingern. Und aus einer Leistungsperspektive ist es halt auch einfach, nee, das reicht immer wieder, den Max zu doppeln, ist genug.
Aber man sind es halt auch eh die Minishing Returns, denn was skaliert denn überhaupt noch in den Sphären? Ne? Spiele sind es nicht, das haben wir ja schon gesehen.
So, dann hast du aber noch eine Frage bereitgelegt.
Noch eine Frage, die kam am Donnerstag rein von Capranium. Capranium? Ja, hatten wir ja
auch. Mal wieder.
Da ja nicht jeder von euch auf die Messen und Vorstellungen gehen kann, welches Event würdet ihr am liebsten besuchen, wenn ihr die freie Wahl hättet und warum?
Ja, sag mal.
Also früher wollte ich ja immer mal auf die Gamescom und dann bin ich mit meinem ersten Jahr als CB-Redakteur auf die Gamescom. Auf die E3
und warst du schon x-mal auf der Gamescom?
Ja, das ist seitdem man halt auch immer, wobei einmal ist sie ausgefallen wegen Corona oder zweimal sogar, weiß ich nicht. Auf der letzten E3, die es jemals gegeben hat, war ich ja auch dann. Das waren schon sehr große Highlights.
Warst du schon auf der CES?
Nee, CES war ich noch nicht, aber die ist auch in Las Vegas und da will ich nicht hin, weil da war ich einmal und da will ich nie wieder hin. Also absolut dystopische Stadt, finde ich furchtbar, also grausam.
Ja, ich als Radfahrer und Fußgänger bin da ja auch komplett lost. Aber
furchtbar.
Also jetzt beantworte doch bitte die Frage. Nicht.
An sich würde ich gerne mal auf die Computex, weil das ist halt eigentlich die größte Hardware-Messe und ich war auch noch nie in Asien oder Taiwan oder in Taipei. Also fände ich schon interessant, fände ich cool, aber hat sich jetzt dieses Jahr nicht ergeben, weil es ist natürlich dann noch da, deinen Redakteur hinzuschicken. Wir haben jetzt dieses Jahr ja Wolfgang und Nikolas da und
braucht man ja, irgendwann ist es dann auch vor Ort immer too much, ne?
Ja.
Aber ich gehe da mit dir mit. Also ich kenne ja die CES, ich kenne die Computex, ich kenne natürlich auch die IFA und die Gamescom. Gamescom ist natürlich immer ganz angenehm, weil es die Hausmesse ist, auch für uns Berliner dann, also für mich Berliner, weil es ist ja nun mal um die Ecke.
Ist die IFA nicht IFA ist,
da oben?
Ja, ist nicht IFA ist die Haushausmesse.
So. War da noch irgendwas? Computex wollte ich schon sagen. CeBIT gab es da mal.
Ja, also dieses IFA, CeBIT, diese komischen deutschen Hardware-Messen, die interessieren mich nicht. Ich wüsste gar nicht,
nee, aber ich sehe es auch mit dem Wissen über die CES und die Computex im Rücken, ist es dann bei mir doch auch die Computex. Also ich war im Studium auch mal und danach, als ich noch was anderes gemacht habe, wir haben, glaube ich, in der 25 Jahre Computer-BS-Episode hatte ich da auch ein bisschen drüber berichtet, was ich so am Anfang als CB noch nur nebenher lief, ganz, ganz lange Zeit so gemacht habe. Da war ich ja auch mal noch mal beruflich in Asien und gerade Taipei ist dann schon mal was anderes. Ich meine, Temperaturen, Wahnsinn, Luftfeuchtigkeit, verrückt. Wolfgang und Nikolas haben auch dieses Jahr teilweise nicht gewusst, wie sie von einer Straßenseite auf die andere Seite kommen, ohne dass sie komplett durchnässt ankommen, weil es hat 2 Tage wohl durchgeschüttet. Aber ist mir dann doch alles lieber als ja, Las Vegas. Also da war ich bisher einmal und das fand ich dann auch ja, und irgendwie auch zeitlich dann direkt aus dem Neujahr in den Flieger fallen, ja, und rüber nach Las Vegas. Ja, deswegen dann doch auch die Computex.
Vielleicht findet sich dann nächstes Jahr die Gelegenheit für mich oder für dich nochmal. Und ja. Ansonsten sitzen wir wieder hier und halten den Podcast drüber.
Ja, und schreiben uns die Finger wund auf Basis der Materialien, die wir kriegen, weil andere vor Ort sind. Aber auch das ist Teamwork. Also das muss man noch immer sagen, die Messen, das sind da zahlt sich dann irgendwann aus, dass man das doch schon ein paar Jahre gemacht hat. In der Ruhe liegt die Kraft, ist sowieso immer, aber auch insbesondere zu messen. ein wesentliches Motto. Dann natürlich auch, ja, wenn dann halt alles erst Freitagnachmittag eintrudelt, dann.
Ja, und dann NDA
Einsatzbereitschaft.
Sonntagmorgens um 5 Uhr, ne? Oder Montagmorgens um 5 Uhr. Also.
Ja, das kann man dann Montag früh nicht mehr machen.
Ja.
Ja, und dann, ja, natürlich auch immer erstmal tief Luft holen, einen Schritt zurücktreten, gucken, was sind jetzt die wesentlichen Stichpunkte und wie kriege ich es aber trotzdem möglichst umfangreich, weil das ist ja wieder Anspruch unserer Leser. Aber ey, komm, heulen wir nicht. Eine interessante Messe haben wir unter uns. Wir haben über die wesentlichen großen Neuankündigungen gesprochen. Gucken wir mal, was so noch die Tage kommt. Wir haben ja erst Mittwoch kurz nach 12, nehmen wir auf. Da ist noch einiges, steht aus. Wolfgang,
ja, aber die großen Sachen sind ja alle durch, oder? Also vielleicht noch so ein bisschen Nachgeplänkel, Details, ausführlicher, aber ich würde jetzt nicht mehr
mit. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir nächste Woche nochmal auf die Tier 2 Ankündigung gucken und nochmal eine kleine Nachlese machen, vielleicht auf die Top 10, Top 20 der Zugriffe abzüglich dessen, was wir heute schon besprochen haben, denn es gab eben nicht nur Intel, Nvidia und AMD. Dann können wir das nicht nur so machen, Fabian, dann machen wir das diese Woche. Nächste Woche auch so. Bis dahin, bleib gesund, geh am Sonntag wählen. Ich gehe davon aus, dass du das tust.
Ja.
Am Sonntag hat mein Sohn Geburtstag. Wir gehen trotzdem wählen. Er kommt auch mit. Hat er sich schon beschwert. Das Wahllokal ist 60 Meter um die Ecke. Ansage war, nein, wählen geht man. Und da kommt ihr mit, kurz miterleben. Und dann sprechen wir uns nächste Woche, geplant am Mittwoch wieder, und gucken nochmal auf ein paar andere interessante und vielleicht am meisten kommentierte, am meisten geklickte, am meisten gehasste, am meisten geliebte Vorstellungen, Neuankündigungen von der Computex 2024. Bis dahin, tschüss.
Ciao.